Also wenn alle jetzt irgendwie einen Platz gefunden haben, dann fange ich mal mit dem Vortrag an. Es ist viel Stoff, ich weiß nicht, ob ich alles durchkriege. Ich werde erst mal ungefähr 90 Minuten so weit, wie ich komme, und den Rest überlassen wir dann der Diskussion. Es gibt auch die Möglichkeit, in anderem Kreis weiter zu diskutieren. Es gibt von der KK-Gruppe einen Arbeitskreis zur Ukraine. Das geht weiter am nächsten Mittwoch, den 7.5. um 19.30 Uhr hier im Mehringhof. Und da werden speziell die deutschen Erfolge und Probleme mit dieser Weltlage diskutiert. Ich hoffe, dass wir da aber heute auch schon mal drauf zu sprechen kommen und das dann vielleicht auch Stoff für die Fortsetzung der Diskussion in diesem Arbeitskreis ist. Und auch im weiteren Sinne mit diesem Thema Weltlage, neue Feindschaft zwischen den Großmächten beschäftigt sich der nächste Rote Freitag. Der ist wie immer im Beiz. Das Beiz ist umgezogen. Das ist jetzt in der Schönhauser Allee 26a. Und der nächste Rote Freitag ist zum Thema, wie werden jetzt Feindbilder, speziell im Fall Russland, Putin, alter Ivan, durchgeknallte, selbsternannte Bürgermeister. Und was halt alles so die Stichworte sind, von denen ich heute nicht groß reden werde, sondern versuchen, das in der Sache auf die Füße zu stellen. Das ist also am 16.05. um 18.30 Uhr im Beiz. Thema Feindbild Russland, Putin. Und letzte Vorbemerkung. Es kostet Geld, diesen Raum zu mieten. Und wenn ihr für die Sache im wahrsten Sinne des Wortes was übrig habt, dann geht eine Spendendose rum, wo man ein bisschen Beitrag zur Saalmiete reintun kann. Wem gehört die Ukraine, haben wir diesen Vortrag von Seiten des Gegenstandpunkt Verlags überschrieben. Das war vielleicht vor 2 Monaten für manchen noch eine kühne Behauptung, dass es darum gerade in der Weltpolitik geht. Heute ist es angesichts der direkten Konfrontation zwischen Ost und West sonnenklar, dass es um so etwas geht, wie das ist die Hauptkrisenregion der Welt. Es geht um die Frage, im wahrsten Sinne des Wortes, wem gehört die Ukraine, dem Westen oder dem Osten? Und das ist auch ein ganz klares Oder. Womit also hat man es jetzt zu tun? Einerseits mit einer neuen Weltlage. Andererseits, wenn man unsere Zeitungen liest, Talkshows hört, mit einer ziemlich gestörten Wahrnehmung davon. Man hat es zu tun mit einer neuen Feindschaft Russlands gegen den Westen und umgekehrt. Und man hat es auf der anderen Seite zu tun in Sachen Informationslage mit einem wüsten Feindbild, dass die Frage, wem gehört die Ukraine, absolut einseitig beantwortet. Nämlich im Prinzip, auf die Abweichler kommen wir dann vielleicht auch noch zu sprechen, aber so ist ja die Sache jedem innerlich. Der öffentliche Tenor hieß, wem gehört die Ukraine? Den Russen ganz bestimmt nicht. Die haben dort nichts zu melden. Die Frage heißt umgekehrt natürlich auch nicht, auch das gehört zu der gestörten Wahrnehmung dazu. Sie gehört uns, dem Westen, Europa. So will das auch wieder keiner ausdrücken, sondern es hat eine andere Form, nämlich wir schützen die Ukraine und ihr Volk vor dem Zugriff, dem ungerechtfertigten Zugriff durch Russland. Die ganze täglich bebilderte und ausgewalzte Gewaltträchtigkeit dieser Hauptkrisenregion, des Falles Ukraine, wird einem im Prinzip überhaupt so erklärt. Der Russe, der längst in vielen Blättern wieder der Iwan heißt, der Putin, der nicht nur auf einem Spiegel-Titelbild der Brandstifter heißt. Russland will sein altes Reich, sein altes Imperium zurück. Und dafür kündigt es den schönen Frieden, den wir, je nachdem wie man rechnet, 70 oder zumindest 25 Jahre in Europa nach dem Ende des Ost-West-Gegensatzes genossen haben. Und belebt aus diesem Neoimperialismus, den man ins 19. Jahrhundert und nicht ins 21. Jahrhundert verortet, den Kalten Krieg. Wer die Sache so wahrnimmt, der muss irgendwas verpasst haben. Wenn man, was ja so die öffentliche Fassung ist, schon die Schuldfrage stellt und fragt, wer hat denn eigentlich angefangen? Dann ist es ja bekannt, die westliche Öffentlichkeit datiert den Sündenfall auf die Einnahme der Krim. Dann sollte man wenigstens die Frage stellen, wer hat eigentlich womit angefangen? Und wenn man sich da mal so die Faktenlage hernimmt, dann steht es ungefähr 1:1. Man kann ja auch ein paar Monate zurückgehen und sagen, die Europäer haben in ihrem Fall Ukraine nicht eher Ruhe gegeben, bis der Machtkampf dort gegen Janukowitsch und gegen Russland entschieden war. Und erst dann hat nach dem erfolgreichen Putsch gegen Janukowitsch in der Ukraine so etwas wie Demokratie geherrscht. Die Russen kontern den drohenden Machtverlust, nachdem Janukowitsch davongejagt worden ist, mit der Besetzung der Krim, die sie ihre Krim nennen, die sie ihren Besitzstand nennen. Das wiederum, nächste Runde, nennt der Westen einen Bruch des Völkerrechts und kündigt stückweise die Beziehung zum Putin, der nicht nur in unseren Gazetten der Brandstifter, sondern auch in der öffentlichen diplomatischen Sprache des Westens der Kriegstreiber heißt. Beide Seiten also, das ist die Ebene, auf der nicht nur in den Zeitungen, sondern eben auch diplomatisch argumentiert wird, legitimieren den Einsatz für ihre strategischen Interessen, für ihre politischen Interessen, für ihre ökonomischen Interessen an der Ukraine mit nicht einfach diesem Interesse, sondern mit einem höheren Recht. Und beide beherrschen genauso die Übung, die Gewalt des anderen zu delegitimieren durch das Absprechen eines solchen Rechts. Und beide geben damit ihren jeweiligen öffentlichen Heimatfronten die Stichworte, die Eskalation auf, das ist jetzt meine Hauptthese in Richtung öffentliche Besprechung, diese ganze Eskalation auf dem falschen Feld zu beantworten, wessen Gewalt, wessen Militäreinsatz oder Drohung ist gerechtfertigt und wessen Gewalt ist ungerecht, nicht gerechtfertigt, illegitim, teilweise ja sogar illegal, wird sie genannt. Gegen diese Ebene der Wahrnehmung auf dem Feld der Rechte will der Vortrag einen Merker setzen und von daher zur Sache kommen. Beide Seiten behaupten, dass sie deswegen so handeln, weil es ihr Recht ist. Beide Seiten behaupten umgekehrt, dass sie deswegen so handeln, wie sie handeln und gegen die andere vorgehen, weil die andere Seite im Unrecht ist. Deswegen sind es nicht nur öffentliche Sprachregelungen zur Begründung guter Gründe von Gewalt, sondern das ist die Sprache, in der die Weltmächte mittlerweile miteinander verkehren. Sie werfen einander vor, das Völkerrecht verletzt zu haben. Entweder aktuell auf der Krim oder als Konter früher schon mal in Grenada oder im Kosovo. Sie werfen einander vor, wahlweise entweder das Selbstbestimmungsrecht der Völker mit Füßen zu treten oder umgekehrt von Seiten Russlands die Souveränitätsrechte Russlands zu missachten. Und auch und gerade, wenn von Rechten die Rede ist, zwischen Staaten gilt der Satz, wo Recht gegen Recht steht, da entscheidet die Gewalt. Und die steht ziemlich eskaliert auf der Tagesordnung. Umgekehrt, von Interessen als Gründen ihres Handelns in Osteuropa ist eigentlich nie die Rede, außer eben in dieser Form, dass man diesen Interessen das entscheidende Attribut hinzufügt, die Interessen der einen Seite auf das ganze Ostgebiet, die ganzen Ostgebiete, die Staaten im Osten Europas, sind berechtigte Interessen oder sie sind unberechtigte Interessen. Also ist man wieder auf dieser Ebene. Die Frage, warum jetzt tatsächlich eine sehr, das weiß jeder, das ist auch nicht groß nachzuweisen, gewaltträchtige, kriegsträchtige Lage zwischen den großen Mächten unterwegs ist, wird damit beantwortet, dass die eine Seite sagt, wir dürfen das, beziehungsweise wir müssen das, weil die andere Seite sich etwas herausgenommen hat, was sie nicht darf. Das ist ja der klare Ton des Westens gegen Putin und umgekehrt bestreitet Putin dem Westen das Recht auf Einmischung in die Ukraine und erst recht in innere russische Angelegenheiten in deren Einflusssphären. In der öffentlichen Wahrnehmung, deswegen habe ich jetzt erstmal zu diesem starken Wort gestörte Wahrnehmung gegriffen, wird also der Grund dessen, was die beiden Seiten gegeneinander haben, immerzu mit der Begründung für ihr Tun verwechselt. Und das ist der ganze Verhau, mit dem man es zu tun hat. Und ich will jetzt mal versuchen, in drei Abteilungen diesen Verhau zu entwirren. Und es geht vielleicht schon ganz gut, wenn man noch mal kurz die drei Etappen der Eskalation nachvollzieht, die Chronologie der Ereignisse. Denn die Eskalation, die dort stattgefunden hat, dass jetzt womöglich kein Frieden mehr in dieser Gegend herrscht, wie es immer so anonym heißt, hat ja schon so etwas wie eine innere Logik, eine innere Stufenfolge. An der Antwort der Russen auf den Umsturz in der Ukraine und umgekehrt der Antwort des Westens auf den Anschluss der Krim ist das jeweilige Programm, das sie für sich und gegeneinander verfolgen, zu erkennen. Denn genau darum geht es ja mittlerweile, Deeskalation hin weg von friedlichen Beziehungen miteinander konkurrierender Staaten hin zu der Frage, ob man die andere Seite überhaupt noch als Macht, als souverän anerkennt und die ökonomischen Beziehungen zu ihm in Frage stellt, siehe Sanktionen, erste Etappe, zweite Etappe und so weiter. Darüber wird ja gerade noch heftig gestritten, was das rechte Maß der Bestrafung Russlands durch den Westen ist. Also muss man sich schon erklären, alles hat so scheinbar harmlos angefangen mit einem Assoziierungsabkommen. Die EU hat der Ukraine ein Assoziierungsabkommen angeboten. Die Ukraine hat, wie das ja öfter im Staatenleben vorkommt, abgewogen und gesagt, nö, zu den Konditionen nicht. Und dann wurde nicht einfach gesagt, na gut, dann eben nicht, sondern dann wurde gesagt, wenn ihr das nicht unterschreibt, dann scheidet ihr eigentlich aus dem Kreis der zivilisierten Staaten aus und werdet faktisch nur noch als verbrecherisches Marionettenregime Moskaus gehandelt. Also man muss sich das schon erklären. Das wäre sozusagen die erste Etappe. Wenn aus einem Angebot, sich mit der Europäischen Union wirtschaftlich zu verbünden, wenn aus einem Angebot, so wurde es ja vorgetragen, an das ukrainische Volk, seine Zukunft besser zu gestalten und zu wählen, mit welchen Herren sie es zukünftig zu tun haben wollen, ein hochexplosiver Gegensatz zwischen Ost und West wird, dann wird dieser Gegensatz in den Beziehungen auch immer schon drin gesteckt haben. Man kann vielleicht allgemein sich mal das in Erinnerung rufen. Der Satz wird hier sehr deutlich bestätigt. Kriegsgründe entstehen im Frieden. Wann denn eigentlich sonst? In diesem speziellen Fall noch deutlicher. Es gibt seit Jahren übrigens einen erbitterten Streit in der Ukraine um die Macht und die Ausrichtung dieses Staates. Und dieser Streit ist nicht nur einer in der Ukraine, sondern einer um die Ukraine. Und in diesem Streit sind das Land und die Leute nichts anderes als das Objekt der Interessen der Außenmächte. Die Souveränität dieses Landes, das sind jetzt alles erste Bestimmungen der Kriegsträchtigkeit der Lage und wo sie herkommt. Die Souveränität dieses Landes ist längst selbst zum Streitobjekt und Zankapfel geworden. Dort sind so fundamentale Fragen unterwegs. Wer darf dort eigentlich regieren und wer darf eigentlich darüber entscheiden, wer die legitime Gewalt in Kiew ist? Das ist die erste Fassung des Standes, wem gehört die Ukraine? Das ist keine historische Frage. Ost oder West ist in dem Fall auch keine geografische Frage. Gehört sie mehr zu Europa oder schon zu irgendwie zum Slawischen, sondern es ist eine Frage von Geschäft und Gewalt. Ich kürze es mal ab. Vielleicht haben einige, die hier sind, ja den Artikel gelesen, der im neuen Gegenstandpunkt zu diesem Ukraine-Assoziierungsabkommen drin ist. Da hat man sich aus guten Gründen noch ziemlich viel Mühe gemacht, an diesem Abkommen selber zu zeigen, was das für ein besonderes Angebot ist, das eigentlich den Namen Angebot nicht verdient. Jetzt kann man eigentlich vom Resultat her schon sagen, warum beide Seiten nicht zusammengekommen sind. Wenn man auch nur einen Blick auf dieses Abkommen wirft, dann stellt man fest, Im Grunde unterschreibt so ein Angebot kein Staat dieser Welt. Es sei denn, er ist am Ende. Es sei denn, er ist pleite nach kapitalistischen Kriterien. Und er hat wirklich keinen anderen Staat, der ihn unterstützt oder vor dem Ruin rettet. Das Erstere trifft auf die Ukraine bekanntermaßen zu. Das Zweite aber nicht, weil Russland und die Beziehungen zu Russland ja immer noch im Hintergrund waren, als über dieses Abkommen verhandelt wurde. Diese Notlage der Ukraine wollte die Europäische Union zum finalen Abschluss ausnutzen. Und deswegen hieß der Vorschlag, ihr schließt euch uns an und wir diktieren die Konditionen. Von Hilfe ist da eigentlich nicht zu reden. Noch von einem Angebot, dessen Ablehnung folgenlos geblieben wäre. Was aussah wie ein gegenseitiger Deal, weg mit Zollschranken, mehr Handel und Wandel, mehr Kauf und Verkauf zwischen der Ukraine und der Europäischen Union, stand von vornherein unter der Bedingung, dass die Ukraine die Rechnungsweise des europäischen Wirtschaftsraums akzeptiert. Da stehen dann solche Sachen drin, vielleicht wird es an diesen Stichworten schon deutlich, wie, wenn ihr euch uns anschließen wollt, dann ist aber eine Privatisierung eurer Staatsbetriebe fällig. Und jeder weiß, dass Privatisierung ein Codewort dafür ist, dass Firmen entweder rentabel wirtschaften, was ja angesichts des drohenden Staatsbankrotts der Ukraine nicht übermäßig wahrscheinlich war, oder dass sie zumachen müssen. Da steht noch deutlicher, das kennt man ja auch aus Griechenland zum Beispiel, wenn ihr zu uns kommt, dann müsst ihr eine Haushaltssanierung machen. Haushaltssanierung, ein Codewort für am Volk muss gespart werden. In dem Fall alle Reste autonomer Staatsgrundlage aus der postsowjetischen, aus der nachsowjetischen Ökonomie habt ihr brachzulegen. Das ist ökonomisch gesehen die Hauptbedingung gewesen. Ist schon mal das Erste. Was unterschrieben werden sollte, war also das Eingeständnis, dass die Ukraine aus eigener Kraft nichts ist und nur aus ihr etwas wird, wenn europäisches Kapital, das ja dann leichter in die Ukraine reinkommt, aus dem Land etwas macht. Es war, und damit ist man längst weg vom rein ökonomischen, die Forderung, sich als ökonomisch unfähiges, untaugliches, impotentes Land zum Hinterhof der Europäischen Union zu erklären. Damit ist man ganz schnell bei der zweiten Seite, die ja dann auch eigentlich das Beherrschende in den Schlagzeilen war. Der Europäischen Union war sonnenklar, dass die eine Hälfte, die ökonomischen Eingliederungskonditionen, von dem Land kaum erfüllt werden können. Das aber war umgekehrt die Bedingung dafür, dass wieder Kredite fließen und im Übrigen nicht gleich die Kredite an dieses Land fließen, sondern erstmal die Kredite an dieses Land fließen, damit die Kredite wieder an die Gläubiger im Westen und das, im Westen weiterfließen. Die Hauptsache war aber eben dies. Umso mehr sollte die Ukraine, wenn sie schon die ökonomischen Konditionen nicht erfüllen kann, den politischen Preis bezahlen, die Handelsbeziehungen zu Russland zu kappen. Es ist nicht einfach gesagt worden, okay, kommt zu uns und ansonsten guckt halt, wo ihr euer Geld verdient. Es war, und das stand damals in jeder Zeitung, nachdem Janukowitsch die Unterschrift aus hiesiger Sicht, muss man sagen, verweigert hat. Janukowitsch hat die Sache daran scheitern lassen, dass er die Forderung gestellt hat, dann müsst ihr wenigstens für Ausgleichszahlungen aufkommen, die der Ukraine aus den Schäden, aus dem Abbruch des ökonomischen Verkehrs mit Moskau entstehen. Das Stichwort, vielleicht ist es dem einen und anderen noch im Ohr, hieß damals, nachdem die Unterschrift in Frage stand, wir werden den Teufel tun, mit Moskau in einen Bieterwettbewerb einzusteigen. Und das wiederum war die klare Chiffre dafür, die ökonomische und die politische Anbindung an die EU, die einseitige Zuordnung an die EU, dafür will sie nicht bezahlen, die will sie gratis. Es zielte also auf etwas, ungefähr so geht öffentliche Länderkunde durch diese Brille. Was einem seit Jahren bekannt gemacht wird, wenn über dieses Land berichtet wird, wie Schaukelpolitik. Pfui, soll man dabei gleich denken. Unmöglich, ein Land in der globalisierten Marktwirtschaft, das nach allen Seiten hin handelt und politische Beziehungen pflegt. Wenn das der Kritikpunkt ist, dann kann man kaum deutlicher bekennen, dass es um so etwas wie eine einseitige Zuordnung, also umgekehrt eine einseitige Abnabelung von Russland geht. Schaukelpolitik zwischen zwei Abhängigkeiten von Ost und West, das geht nicht. Und das ist dann der entsprechende Titel für das Unterlaufen jeder Berechnung des regierenden ukrainischen Nationalismus, egal wer dort an der Macht ist. Also nochmal kurz zusammengefasst, sich mit Europas Markt zu assoziieren, heißt, sich aus Russlands Wirtschaftsraum zu verabschieden. Und das ist der erste Hinweis auf die weltpolitische Bedeutung von Geschäften, denen ja immer so der Schein umgibt, Geschäfte sind was Friedliches, gewalttätig wird es erst, wenn es politisch wird. Die Geschäfte sind politisch. Das wird hier ganz explizit gemacht. Und nachdem der Janukowitsch dann Njet gesagt hat, wobei es uns völlig egal ist, ob er dazu von Putin gezwungen wurde oder ob er das aus eigenen Stücken gemacht hat. Dieses letzte Moment nationaler Berechnung, nein, zu diesen Konditionen unterschreibt die Ukraine nicht, wurde dem damaligen Regime als antieuropäische Widerspenstigkeit und als prorussische Unterwürfigkeit ausgelegt. Und da hat man ganz deutlich den Absprung. Ab diesem Moment hat sich die Berichterstattung, noch bevor sich die Lage total geändert hat, völlig gedreht. Mit diesem Nein der Ukraine zum Assoziationsangebot wird der Fall sofort und ausdrücklich auf das Feld der auswärtigen Kalkulationen mit der Ukraine verlagert. Nach der Nichtunterschrift ist der Inhaber der Staatsmacht, der von uns her, also uns heißt immer westliche Seite, den Auftrag hatte, die Ukraine aus der russischen Kralle zu befreien, die Schaukel nach Russland hin wegzuschmeißen. Als potenzieller Ansprechpartner völlig out und er verwirkt schlagartig die Anerkennung als souverän. Er heißt nur noch, er ist die Marionette Putins. Er wird ein Verbrecher genannt, der an seinem Sessel klebt. Er wird, so lernt man dann Fremdwörter, einen Kleptokraten genannt, also ein, wie nennt man das überhaupt, Diebesherrscher, Herrschaft der Diebe, der sein Volk betrügt. Das waren ungefähr so die Stichworte, Ja, warum betrügt er denn sein Volk eigentlich? Um das Selbstbestimmungsrecht des ukrainischen Volkes? Und worin besteht's, nach Europa ins Lager der Freiheit überzulaufen? Ich habe es ja schon angedeutet, und das sind alles andere als bloß ideologische Titel. Es ist mehr sowas wie, man merkt sehr deutlich, woher die öffentliche Hetze, die öffentliche Feindbildpflege ihr Material bezieht. Daraus, dass eine neue Etappe in den Beziehungen der EU zur Ukraine angesagt war, und zwar durch die Herren, sowohl der Konkurrenz der Standorte als auch der Herren über Krieg und Frieden. Und die sitzen nicht einfach in Kiew, sondern die sitzen eben im Westen und in zweiter Instanz in der anderen Macht, von der die Ukraine nach wie vor abhängig ist. Die dortige Herrschaft, die dortige Souveränität verwirkt ihr Existenzrecht, weil die Ukraine sich dem Anspruch entzieht, wofür sie vorgesehen ist, weil der amtierende Führer in dieser Schaukelfrage die falsche Staatsräson vertritt und sich an Russland binden will, nachdem er sich dann doch nicht nach Europa wendet, kriegt er nicht nur öffentlich, sondern faktisch jede Legitimität entzogen. Das war der Moment, an dem Europa sich offen dazu bekannt hat, dass man Anti-Janukowitsch-Politik betreibt. Man arbeitet offen an seinem Sturz. Man unterstützt in dem Bürgerkrieg, der in der Ukraine tobt, die proeuropäischen Kräfte, die längst in Stellung gebracht sind oder in Stellung gebracht werden. Also dieser Boxer. Also Frau Timoschenko, die im Knast sitzt, deren Freilassung jetzt endgültig fällig war und mischt sich so in den inneren Kampf um die Staatsräson ein. Kleine Zwischenbemerkung. Damit es nicht so aussieht, als wären die Subjekte bloß die Außenmächte. Diese Einmischung in den inneren Kampf um die Staatsräson der Ukraine geht natürlich nur, weil die politische Klasse dort längst extrem fundamentalistisch, fanatisch, nationalistisch gespalten ist. Diesen Streit, es gab ja auch mal eine Orangene Revolution dort und alle möglichen Folgeregierungen, wo mal das eine und mal das andere Lager regiert hat, hat die Europäische Union nicht erfunden, aber sie hat ihn tatkräftig gefördert und für ihre eigenen Ambitionen ausgenutzt. Es gibt ja dort seit Jahren, eigentlich mehr oder weniger seit die Ukraine selbstständig ein selbstständiger Staat ist und nicht mehr zu Russland dazugehört. Beides nebeneinander, Loyalitäten zu Russland und Bestrebungen nach Westen. Das Land ist sogar territorial zerrissen zwischen den östlichen Revieren, den Stahl- und Kohlerevieren und den Westukrainern, wo die Hauptstadt Kiew liegt. Und beide Teile der politischen Klasse machen einander für den Misserfolg auch schon seit Jahren und zwei Jahrzehnten wechselseitig politisch verantwortlich. Und von vornherein heißt ein Streit um die Staatsräson, also die Ausrichtung, die politische Ausrichtung der Ukraine, wie und wofür und womit wollen wir eigentlich regieren? Klar, kapitalistisch sowieso. Das ist seit 1991 entschieden. Heißt immer, weil wir es als eigenständige Macht es nicht hinbringen, uns eine kapitalistische Rolle zu verschaffen, geht es immer um die Frage, wer wird unser Sponsor, wer wird unser Unterstützer, welcher potenten Außenmacht wenden wir uns eigentlich zu? Das ist eigentlich der ganze sachliche Gehalt dieses unschuldigen Worts Schaukelpolitik. Und deshalb waren und sind die Wahlen in diesem Land, die Ukraine ist ja nicht nur kapitalistisch geworden, sondern auch demokratisch geworden, immer so etwas wie ein halber Staatsstreich. Deswegen haben die jeweiligen Fraktionen der politischen Klasse ihre Bürger angesprochen, agitiert, politisiert, entweder als EU-Bürger oder als Russennationalisten. Wo wollt ihr hin? Und wechselseitig haben sich die Eliten und ihre Anhänger entsprechend kriminalisiert. Alles Zustände, wie man sie nicht nur aus der Ukraine kennt, sondern aus lauter Staaten, die, kennen ja vielleicht einige diesen Begriff aus Auslandsjournalen oder auch aus der Politologie, die in die Kategorie Failed States fallen. Kaputte, nicht funktionierende Staaten, wo die Souveränität jeglicher ökonomischen Grundlage und Basis im Volk entbehrt. Darunter fällt die Ukraine auf ihre Art und Weise auch. Allerdings, von westlicher Seite her ist ja das Auffällige, das Chaos eines sogenannten Failed States ist hier, weil dieser Staat an der strategischen Nahtstelle zu Russland liegt, ausnahmsweise zu begrüßen. Mehr noch, der Staatsbankrott und die Spaltung des Staates, die ja ewig unterwegs ist, werden als Gelegenheit wahrgenommen, den patriotischen Irrsinn der einen Seite unter der Flagge der Freiheit zu unterstützen und zu begrüßen, und die nationalistische Agitation der anderen, haltet euch lieber an Russland, zu verurteilen und praktisch zu durchkreuzen. Auch hier mal die Reflexion eingeschoben. Das Codewort ist mal für die eine oder die andere Seite, hieß und heißt in der Ukraine Demokratie. Und Demokratie wird seit der geplatzten Unterschrift nicht mehr über Paragraphen des Assoziationsvertrags hergestellt, sondern indem der Westen sich forciert in die Entscheidung des Bürgerkriegs einmischt. Das ist schon sehr aufschlussreich. Dieselben Leute, die in den Tagen des Maidan einen Rechtsstaat nach deutschem Vorbild gefordert haben, mit richtig schönen, anständigen Wahlen, schreien 3 Tage später, nachdem der Janukowitsch davongejagt worden ist, als sich das Kräfteverhältnis etwas verändert hatte, na, das ist ja super, hier ist ja endlich mal ein zünftiger Umsturz unterwegs. Und wenn das so ist, dann ist es nicht ganz zufällig, dann drängt sich doch der Verdacht auf, dass diejenigen, die sich da so gefreut haben, an der Herstellung dieses Umsturzes nicht ganz unbeteiligt gewesen sein werden. Das ist heute eigentlich sonnenklar, niemand versteckt sich da mehr. Es war ja schon im letzten Herbst so, der deutsche Außenminister, damals war es noch Westerwelle, stellt sich auf den Maidan und sagt, hallo, die EU steht hinter euch. Wenig später fährt eine Troika aus Deutschland, Frankreich und Polen dorthin und verhandelt mit Janukowitsch über die Bedingungen von dessen Kapitulation. Das Ziel dieser Einmischung war so offen wie nur was, dort eine pro-europäische Herrschaftsmannschaft zu etablieren. Und das Mittel war genauso klar, damit dort Demokratie hergestellt wird, ist jede Gewalt gegen das alte Regime erstmal okay. Was da alles drunter fällt, weiß irgendwie jeder, kann sich jeder zusammenreimen. Manches stimmt sicher, manches sind vielleicht nur Gerüchte, ob deutsche, amerikanische Kräfte mit daran mitgewirkt haben oder sonst irgendwas. Das ist aber egal, ob es sowas wie bezahlte, geförderte Kollaborateure da gegeben hat. Es geht um die politische Richtung davon. Und diese ganze Sache wird eben überhöht, um mal wieder auf die Wahrnehmung zu sprechen zu kommen, mit lauter Ehrentiteln. Der Westen schenkt euch Freiheit und Demokratie. Russland will euch bloß unterdrücken. Deswegen ist die eine Gewalt gut und die andere schlecht. Bis in die Sprachregelungen hinein. Auf dem Maidan, die dort demonstrieren, das ist natürlich das Volk. Und die Scharfschützen, die auf das Volk schießen, sind natürlich keine Polizisten, sondern Mörder. Und es wird selten in diesen Sprachregelungen, in diesen pur parteilichen Sprachregelungen, sich dazu bekannt, nicht das Wie und das Wozu des Regierens entscheidet über die Güte einer Herrschaft, sondern die Frage, wem nutzt sie denn? Für wen, für welche Außenmacht tritt sie denn ein? Für wessen Einfluss in diese Einflusssphäre Ukraine und den ganzen ehemaligen Ostblock entscheidet sie sich denn? Also, ernst nehmen nicht jetzt einfach nur nach der Seite der ideologischen Konstruktion. Demokratie dort ist sehr sachgerecht. Eine wüste Frage der Definition, ob sie dem einen oder dem anderen Regime nützt. Wenn sie uns nützt, sind die Herrschaftsverhältnisse demokratisch. Wenn sie uns schaden oder den Russen nützen, ist es ein klarer Fall von Diktatur und Imperialismus. Also, wenn man jetzt mal diese Ebene versucht zu verlassen und fragt, was heißt denn das nicht nur für das Land, für die Herrschaft, sondern für die Leute dort, dann muss man erst mal sagen, man sollte nicht herumrechten, wem diese Titel Freiheit und Demokratie eigentlich zustehen, sondern festhalten, für welche brutale, gewaltträchtige Sache sie in diesem Fall sachgerechterweise stehen. Auf die Leute hin bezogen steht der Titel Demokratie und Freiheit für das Prüfkriterium, dass die benutzten, eingespannten und regierten Leute als Nationalisten an ihre Lebenslage anlegen sollen. Bin ich in meinem Staat gut aufgehoben? Das, was die Leute sich immer fragen, also sozusagen ein ideelles Besitzverhältnis zu ihrem Staat annehmen, das wird jetzt im Fall Ukraine nach außen hin brutal verdoppelt. Wohin führt mich mein Herr? In den guten oder in den bösen Westen oder in den guten und den bösen Osten? Das ist die Frage, die den Leuten dort aufgemacht wird. Entscheidet euch, seid ihr für den Westen oder seid ihr für den Osten? Und die Antwort, auch vielleicht keins von beiden, lieber für mich und meine Interessen und nicht für deren sicherheits- und strategischen und ökonomischen Interessen, ist damit schon mal völlig ausgeschieden. Das, denke ich, ist sonnenklar. Es wird auch in diesem Fall noch viel sonnenklarer dadurch, dass niemand eine Verknüpfung macht zwischen der politischen Zugehörigkeit und der materiellen Lage der Leute dort. Man hört ja jetzt in diesen ganzen Berichten sowas. Rosig geht's dort keinem. Ob in der Ostukraine oder in der Westukraine. Ob er sich nach der Freiheit des Westens oder nach der Angehörigkeit zum Osten sehnt. Die Leute haben im Schnitt 80 Euro Rente, erfährt man dann zum Beispiel. Diese Frage spielt in dem, was dort jetzt Wahlkampf ist, es sollen ja dort jetzt auch wieder Wahlen stattfinden, sachgerecht überhaupt keine Rolle. Die Frage, hast du ein gutes oder ein erträgliches Leben, soll alleine an der Frage hängen. Gehörst du dem richtigen oder dem falschen Lager in der Staatenwelt an? Und nicht nur das, die Leute werden ja nicht nur als Betroffene angesprochen, sondern sie werden richtig als Anhänger, als tätige Anhänger, nicht bloß als Wähler, als tätige Anhänger der einen oder der anderen Regierungsmannschaft nicht nur agitiert, sondern auch eingespannt instrumentalisiert. Was also, und das trifft erstmal für beide Seiten zu, dort stattfindet und was auch mit dieser Einmischung in den Bürgerkrieg unterschrieben wird und betrieben wird, ist die Instrumentalisierung der Massen, des Volks, der kleinen Leute, wie auch immer man das nennen will, für diese Alternative. Bist du für einen westlichen oder für einen russischen Kapitalismus? Dass beides Kapitalismus ist, ist eigentlich 3 Stunden rum abgehakt. Diese Alternative, dieser Instrumentalisierung der Massen für diese Alternative, das heißt Bürgerkrieg dort. Geben Sie hemmungslos Recht und feuern Sie an, wenn Sie sagen, die EU steht hinter euch und wenn ihr zu uns wollt, empfangen wir euch mit offenen Armen. Dafür seid ihr die nützlichen Idioten. Nochmal zugespitzt, weil das ist mir ein sehr wichtiger Punkt, weil sozusagen die Lebenslage der Leute in dieser nationalen Frage entweder Osten oder Westen total ersäuft wird. Was ist das für eine Ansprache, für ein Angebot an die Leute? Es ist nach innen gewendet die absolute Schuldfrage. Es wird den Leuten angeboten, die Deutung, die total verkehrte Deutung. Wer ist schuld an eurer Lebenslage? Und da kann man sich alles drunter vorstellen. Die Armut, die Arbeitslosigkeit, die Perspektivlosigkeit, die Altersarmut. Oder auch, dass man von der einen oder anderen Seite politisch drangsaliert wird. Wer ist schuld an eurer Lebenslage? Der Russe nimmt euch alles. Und was nimmt er euch? Eure ukrainische Identität. Und ganz klar ist doch, wenn man die Leute so anspricht, dass die ukrainische Identität eigentlich im Westen am besten aufgehoben ist. Positiv gesagt, das tritt dort so deutlich hervor, was Agitation für Nationalismus eigentlich heißt. Wenn eben die Staatsräson so umstritten ist, wenn 2 Nationalismen von außen sich darauf richten. Die Leute werden angesprochen und agitiert als Manövriermasse einer Herrschaft, die ihr nationales Wohl jetzt bei der EU sehen soll. Damit seid ihr dann gut bedient. Das ist dann eure Ukraine, auf die ihr stolz sein könnt. Das ist dann euer richtiger Staat. mal implizit, mal explizit, wurscht, wie ihr darin vorkommt und lebt. Das hat, um es mal nüchtern auszudrücken, nichts mit einer Prüfung oder einer Abwägung zu tun. Was habe ich von meinem Staat? Sondern es ist eine berechnungslose, untertänige Prüfung, die in der einen Richtung bei den Leuten begrüßt wird und in der anderen Richtung bei den Leuten verurteilt wird. Der Westen fordert und fördert das eine Vorurteil, die eine Version des Nationalismus und kapriziert sie auf die antirussischen Herrschaftsfiguren. Der Teil, der den Timoschenkos, Klitschkos und wie sie alle heißen, also unsere Leute dort, nachrennt, verkörpert den ehrenwerten Volkswillen. Die andere Hälfte der Nation, die ja bekannterweise mit denen gar nichts am Hut hat oder sie sogar für ein nationales Unglück hält, diejenigen, die also mehr von Putin halten, die sind natürlich verführt oder von der Macht Russlands oder Putins geblendet. Und auch da ist vielleicht ein bisschen deutlich geworden jetzt. Es ist schon interessant, was da an Russland entdeckt und ausgeplaudert wird über die Untertänigkeit und Schädlichkeit eines Nationalismus, weil es der falsche Nationalismus ist. Bei Putin entdeckt man sofort, was haben Sie denn von dem? Bloß, dass Sie dann einem starken Staat angehören. Haben Sie sonst noch was von ihm? Ja, da wird die Frage gestellt. Zahlt der Putin denn dann mehr Renten oder Löhne? Pustekuchen. Weiß jeder, dass es nicht so ist? Aber umgekehrt soll die Rechnung gerade nicht so laufen. Damit die andere Seite auch mal ihr Fett abkriegt. Die Antwort Russlands erfolgt eigentlich auf der gleichen Ebene. Jetzt zunächst mal auf der Ebene der Ansprache an den Nationalismus der Leute. Der Putin hat ja nach der Einnahme der Krim eine Rede in der Duma gehalten und hat eigentlich auf einer ähnlichen Ebene argumentiert. Der hat den dortigen Russen gesagt, wir schützen euch als Russen. Der hat der russischen Minderheit in der Ostukraine gesagt, ich schütze euch vielleicht auch, dann seid ihr keine Minderheit mehr. Und diejenigen, die jetzt dort diese Rathäuser besetzt halten, haben ihn auch genau richtig verstanden in diesem Sinne. Die sagen, raus aus der scheiß Ukraine, rein ins alte Reich. Ist angekommen. An der Krim deutlich gemacht, wir holen die Krim heim. Wir holen die 60% Russen, die dort leben, dorthin, wo sie eigentlich hingehören, nämlich nach Russland. Sie waren in der Ukraine gar nicht das wahre, sondern ein unterdrücktes, diskriminiertes Volk. Und bei Russland sind sie nach der Annexion der Krim wieder in ihrem angestammten, machtvollen Staatswesen, das sogar eine prächtige Flotte hat. Auch die Leute sollen sich nicht fragen, wie lebe ich in dem anderen neuen Staat? Sondern sie sollen sich fragen, in welchen Staat gehöre ich eigentlich? Welchen Staat betrachte ich als den meinen? Also eben dieses Grundmuster des Nationalismus. Auch der ist jetzt entsprechend angestachelt. Wie das dann weltpolitisch bewältigt wird, kommen wir noch darauf zu sprechen. Aber es bleibt ja nicht dabei, dass es eine Ansprache an das Volk der Ukraine ist, sondern die weltpolitische Sache der Nation stellt Putin, auch Putin, wie das unter Chefs von Staaten so üblich ist, als sein gutes Recht dar. Russland darf das, erstens volksmäßig, weil alle Russen, die irgendwie mal dazugehört haben, alle Russen qua Geburt oder qua Pass sowieso zu ihm in seinen Machtbereich gehören. Und er darf es erst recht, weil der Westen mit der Einmischung in, die Ukraine den reklamierten Besitzstand, den reklamierten Anspruch Russlands auf Mitspracherecht wenigstens in der Ukraine nicht anerkennt und von Seiten des Westens auf die Freiheit der Völker pocht. Was ganz klar heißt, das kann der Putin sehr deutlich aufsagen, Freiheit heißt für den Westen immer Freiheit von Russland. Und das nehme ich nicht hin. Also, auch das spielt sich nicht einfach auf der Legitimationsebene ab. Nicht nur mit dieser Begründung eines guten Rechts, sondern aus diesem Grund, dass Russland tatsächlich Rechte streitig gemacht werden durch die Einmischung in der Ukraine, kündigt Russland den bisherigen Verkehr mit der USA und der EU. Der ausgrenzenden Konkurrenz gebietet es Einhalt und verlagert damit den Konflikt seinerseits auf die Ebene, auf eine neue Ebene, nämlich die Ebene der gewaltmäßigen Konfrontation. Damit beginnt das zweite Kapitel. Das zweite Kapitel beginnt zunächst mal mit der Antwort des Westens darauf, speziell der EU, die ja ihre Osterweiterung unter anderem mit diesem Assoziierungsabkommen vorangetrieben hat. Wer den Flyer gelesen hat, hat ja zur Kenntnis genommen, wir haben darüber geschrieben, die EU, speziell Deutschland, geht bis an die Grenze friedlicher Eroberung und darüber hinaus. Das ist zu erläutern. Dieser friedlichen Eroberung Osteuropas setzt die Eskalation der Großmacht Russland nun eine Schranke. Die nächste Ebene, ich sage es einfach mal begrifflich vorweg, ist bestimmt dadurch, dass sie überschrieben wird mit so etwas wie Wiederbelebung des Kalten Kriegs. Das enthält eine Falschmeldung und eine Klarstellung. Die Falschmeldung ist, es ist die Rückkehr zum Kalten Krieg, weil es ist nicht mehr der alte Systemgegensatz. Die Klarstellung ist, es ist eine Konfrontation von der Qualität eines Kalten Kriegs, eine Konfrontation, eine neue Machtkonfrontation zwischen zwei kapitalistischen Staaten bzw. Staatenblöcken, also die Zuspitzung eines neuen Weltgegensatzes. Und beide Momente kennzeichnen die neue Lage. Das Verhältnis aus friedlichen Zeiten, und die sind ja noch nicht zu Ende, das Verhältnis von ökonomischer Benutzung und staatlicher Anerkennung wird von beiden Seiten auf ihre Weise neu definiert. Alle Handels- und Finanzbeziehungen werden zu Hebeln politischer Bestrafung der anderen Seite. Am Übergang von den Waffen der ökonomischen und politischen Konkurrenz zur Konkurrenz der Waffen wird gearbeitet. Und das wirft, wenn man das Stichwort friedliche Eroberung aufnimmt, schon ein Licht auf das, was die Europäische Union eigentlich ist und eigentlich auch schon ganz schön lange war. Ein Wirtschaftsbündnis bloß ist sie schon lange nicht mehr. Auch nicht nur der zweitgrößte Wirtschaftsraum der Welt, mit einer zweiten Weltwährung, nämlich dem Euro. Auch nicht einfach ein Bündnis mit einer Hierarchie erfolgreicher Wachstumsstaaten auf der einen Seite und kaputt konkurrierten Verlierern auf der anderen Seite. Auch nicht bloß ein Club von mächtigen G7-Führungsnationen mit oder ohne Atomwaffen und einer zugeordneten Peripherie außenrum, von Griechenland bis ganz Südosteuropa, sondern gerade mit den letzten Etappen der EU-Osterweiterung war die Europäische Union der Machtfaktor des Westens, der die friedliche Eroberung des alten Ostblocks betrieb. Kann ich mal irgendwas zu trinken haben? Also ein Wasser. Na, der Wodka kommt später. Also ich versuche zumindest mal zu skizzieren, was an dem polemischen Begriff friedliche Eroberung dran ist und der Inhalt ist. Was daran ist friedlich, was daran ist Eroberung. Und das ist ja deswegen wichtig, weil friedlich einerseits jeder als Kompliment versteht und Eroberung als üble Nachrede. Jetzt ist die Lage die, der Begriff Eroberung ist für Putin reserviert. Und ich will jetzt mal deutlich machen, dass auch die Sorte Imperialismus der Europäischen Union was von dieser Seite hat. Ja, friedlich ist die Methode, aber durchaus feindselig ist die Absicht und die Mittel, die zu ihrer Realisierung eingesetzt werden. Nehmen wir erstmal die erste Hälfte. Friedlich. Friedlich ist und war das Vorgehen der EU im Osten Europas in zweierlei Hinsicht. Einmal abgesehen von der Kleinigkeit, die man nicht ganz vergessen sollte, dass die Erweiterung eines Staates oder eines Staatenbündnisses stets auf Kosten eines anderen Interessenten geht, dass der Einschluss von Staaten in den eigenen Wirtschaftsraum, auch im globalen Kapitalismus, auf den Ausschluss anderer Staaten zielt. Dennoch, die betriebene Eingemeindung der osteuropäischen Staaten geschieht in der Tat nicht gegen deren Willen, sondern man instrumentalisiert diesen Willen. Alle Ex-Ostblockstaaten haben sich wie ihr Vorbild, alte Sowjetunion, neues Russland, für Kapitalismus entschieden und suchen ihr nationales Heil in der Konkurrenz auf dem Weltmarkt. Den ganzen Staaten, die dazugekommen sind, Polen, Tschechien, Slowenien, Lettland, Bulgarien, Rumänien, Kroatien, und, es sind wahrscheinlich noch mehr da drüben. Alle zielen auf das Gleiche von Seiten derjenigen, die sie aufnehmen. Ihre Aufnahme in die EU soll erstens die ökonomische Staatsräson dieser Länder unumkehrbar machen und zweitens nutzbringend für die Potenz der Führung dann Führungsnationen der EU. Die Eingemeindung ist nicht einfach, jetzt haben wir plötzlich 11 Mitglieder mehr ungefähr, sondern die Eingemeindung heißt auch, wie vorher schon an dem Assoziierungsabkommen zur Ukraine angedeutet, man gemeindet ein Land keineswegs so ein, wie es ist, sondern man mischt sich willensbildend in die Ausübung von dessen Regierungsmacht ein. Die Eingliederung in die EU verpflichtet das aufgenommene Land auf die Anerkennung der Konkurrenzregeln und die Unterwerfung unter diese Konkurrenzregeln und Erfolgskriterien dieses Staatenvereins. Die EU übernimmt materiell wie politisch die Regie über dessen Handeln, macht sich als ökonomisch überlegene Macht zur überbestimmten Größe und Grundlage der dortigen Staatsräson. Also nicht einfach plus 11 oder so, sondern damit verändert die EU die Souveränität dieser Staaten. Man stiftet einen nationalen Souverän, der sich ganz als abhängiges Geschöpf auswärtiger Mächte weiß, sich darin ausrichtet und darin aufgehen soll. Mal gleich auf die Ukraine oder auf diese Vorfälle bezogen, die Fälle vor ihr bezogen. Diese Stiftung von abhängigen Souveränen im Südosten Europas geht und ging, weil und solange der auf diese Art benutzte Nationalismus der Regierungen bedingungslos auf die Teilnahme an diesem Wirtschaftsraum als Chance des eigenen staatlichen Vorankommens setzt und eine Alternative dazu weder sucht noch hat. Und das eröffnet gleich mal die zweite Seite von dem, was EU-Osterweiterung immer auch geheißen hat. Nicht zufällig hieß EU-Osterweiterung fast personalidentisch, nationenidentisch, auch Erweiterung von NATO-Mitgliedern. Zumindest die ersten Staaten, die in die EU aufgenommen worden sind, waren auch gleich Mitglieder der NATO. Der Zugewinn der Osterweiterung war nicht bloß berechnet auf das Abgreifen größerer Weltmacht, Anteile am Weltmarkt, sondern eben auch auf das Erobern von mehr Weltmacht, von der Ausdehnung durch die Ausdehnung des strategischen Raums der EU. Diese immer sogenannte strategische Dimension der EU-Vergrößerung ist greifbar an den x neuen NATO-Mitgliedern, genauso wie so etwas wie Partnership for Peace. Und was es da alles für Konstruktionen gibt, die alle dazu helfen sollten, die neue Weltordnung gegen Russland zu etablieren. Über diesen Weg der friedlichen Eingemeindung, des Stiftens alternativlos festgelegter Nationen, deren proeuropäische Raison unabhängig von einer bestimmten Regierung, wie die das in ihrer Sprache immer sagen, implementiert ist. Darüber ist man in der Ukraine ein Stück hinausgegangen. Nicht, weil das alte Konzept des Zugewinns gescheitert wäre, sondern, das ist jetzt die Besonderheit des Falls Ukraine, sich die Ukraine in dreierlei Hinsicht als besonders dicker, unhandlicher Brocken erweist. Erstens feststellbar daran, die friedliche Eroberung geht dort nur über einen Umsturz, also nicht mehr friedlich. Die politische Klasse dort ist gespalten, daran setzt man den Hebel an. Man ergreift Partei im Bürgerkrieg ihrer jeweiligen Anhänger und macht damit den Übergang von der Politik des Angebots zur Politik des Bestrafens, der Bestrafung des Bedingungenstellens. Also Janukowitsch unterschreibt nicht, damit nicht mehr nur kein Partner, sondern Feind. Man macht sich stark, wenn man es mal nach US-Vorbild formuliert. Man macht nicht mehr sowas wie leading from behind, sondern macht sich stark für einen Regime-Change nach US-Vorbild. Und damit, zweitens, zielt diese neue Etappe der Osterweiterung, der Anspruch auf die Ukraine ist ja nicht aufgegeben, sondern erneuert und bekräftigt, nicht mehr auf die Einbindung von Russland, sondern direkt gegen Russland. Alles, was dort an diplomatischen Titeln zurzeit unterwegs ist, die Etikettierung der Janukowitsch-Clique als antidemokratische Völkermörder, die Ernennung jedes Regimegegners zu unseren Leuten und lupenreinen Demokraten, auf jeden Fall zu Patrioten für die richtige Sache, die praktizierte Sortierung von Führern und Volksmassen in nützliche Idioten der EU auf der einen Seite und falsch gepolte Nationalisten auf der anderen Seite. Alles das ist eine keineswegs klammheimliche Herausforderung Russlands, auch diesen Einkreisungsfortschritt zu dulden, hinzunehmen. Nämlich das Heranrücken des europäischen Marktes direkt an den eigenen, die Heraustrennung der Ukraine aus dem russischen Wirtschaftsraum und die Installierung einer antirussischen Souveränität über das ganze Land. Damit, das ist die Etappe der Eskalation, die der Westen in Gestalt des Anspruchs der EU auf die Ukraine vorgenommen hat. Das geht nicht ohne Entzug der Anerkennung Russlands in seiner bisherigen Rolle. Das geht nicht ohne Entzug der Rolle Russlands als ökonomischer und politischer Partner der Ukraine, die, und das ist die dritte Ebene, eigene strategische Interessen vor Ort hat. Über die setzt man sich nicht nur implizit, sondern offen hinweg. Und auch das ist ja in dem ganzen Ukraine-Konflikt, der dann ein Krim-Konflikt sofort war, deutlich geworden. Auch geostrategische Interessen sind dort mächtig im Spiel. Die Ukraine ist nicht irgendein Land, sondern der zweitgrößte Flächenstaat Europas. Sie ist ein wesentliches Transitland für Öl und Gas. Und sie ist die Herberge des einzigen russischen Zugangs zu den Weltmeeren. Die Bedeutung der Ukraine für Russlands nationale elementare Sicherheit nach dem Ende des Sowjetreichs ist sprichwörtlich. Und genau deswegen ist die EU ja so scharf auf die Ukraine. Damit ist aber auch klar, und war längst vor dem Einmarsch, vor der Besetzung der Krim klar, dass ein solches Kaliber der Einmischung in fremde Angelegenheiten der militärischen Rückendeckung bedarf. Und diese militärische Rückendeckung ist in Mitteleuropa ohne den Schutz der NATO, also vor allen Dingen der USA, nicht zu haben. Das galt schon längst für die gesamte Osterweiterung. Und das gilt erst recht für das jetzige antirussische Entweder-Oder, das die EU stellt. Die Machtfrage haben sie mit dieser friedlichen Eroberung immer schon an- und aufgerührt. Als sie die früher sogenannten Satelliten des RGW oder des Warschauer Pakts Zug um Zug ins Lager der Freiheit reingeholt haben ohne dass ein Schuss fiel. Aber dabei war die NATO selbstverständlich immer im Spiel, aber eben präsent nur im Hintergrund. Man hat die friedliche Eroberung betrieben und forciert. Nicht mit der NATO, nicht mit Einsatz der NATO, aber die war und ist immer die solide Grundlage dieser Eroberungspolitik gewesen. Ich glaube, ich habe mir bisher bis auf einmal die Kennzeichnung dieses Vorgehens als imperialistisch verkniffen. Jetzt hoffe ich, einiges dafür getan zu haben, den Nachweis geliefert zu haben, dass das Imperialismus ist. Dass es den speziellen Imperialismus der Europäischen Union kennzeichnet, dass sie sich von der seit Jahren vorgenommenen Konfrontation und Eskalation gegen die Atommacht Russland nicht haben abhalten lassen, obwohl sie selber gar nicht das Subjekt oder das Hauptsubjekt der NATO sind, also des militärischen Vereins des Westens. Und erst in zweiter Instanz wird daran deutlich, dass dieser Imperialismus jetzt an eine gewisse Schranke stößt bzw. gestoßen wird. An der Besonderheit des Falls Ukraine wird deutlich, dass die Machtposition, die Ansprüche der EU oder auch gerade des wiedervereinigten Deutschlands ein ganzes Stück weiter reichen als die Macht, die sie selber hinter diese Programme stellen können. Genauer gesagt, davon werden sie erstmal von Russland drauf gestoßen auf diese Grenze. Erstmal und in zweiter Instanz dann heute, wenig später, durch die Führungsmacht der NATO, die USA selbst. Dazu will ich jetzt zumindest noch ein paar grundlegende Ausführungen machen, bis ich erstmal meinen Einschnittlimit erreicht habe. Die Antwort Russlands, also durch Russland wird es darauf gestoßen, die etwas anders friedliche Eroberung der Krim, auch da sind ja zumindest nicht viele Schüsse gefallen, erfolgt exakt auf der Ebene, die der Westen ihm aufgemacht hat und hebt den Konflikt damit auf eine neue Stufe. Und diese Stufe heißt, Russland sagt, bis hierhin und nicht weiter. Man nennt das hierzulande rote Linie. Der Putin hat eine überschritten, beziehungsweise der Putin hat eine gezogen. Egal wie man das sieht. Diese rote Linie ist die Quittung für die westliche Intervention in den ukrainischen Machtkampf. Die Antwort heißt, so geht Eroberung nicht. So kriegt ihr uns nicht klein. Wie macht Russland das deutlich? Zunächst mal auch wieder scheinbar harmlos angefangen. Man macht der damals noch amtierenden Janukowitsch-Führung ein Angebot einer 11 Milliarden Euro Investition in ukrainische Staatsanleihen und bietet dem Land an, die Energiepreise um 40% zu senken. Das war sowas wie die Prämie für das Verweigern der Unterschrift gegenüber der EU, die Russland ja dann, durch die Russland die Ukraine ja unwiederbringlich verloren hätte. Auch das war sowas wie eine Prämie, die Wirkung ausüben sollte auf die Entscheidungen der ukrainischen Führer. Genauso wie die Erhöhung der Gaspreise für das neue Regime, für die Übergangsregierung nach dem Umsturz. Das dortige Volk soll mit solchen Maßnahmen spüren, dass es unter seinen neuen westorientierten Herren friert und verarmt. Und vor allen Dingen sieht Putin voraus, dass mit der neuen Regierung, die ja jetzt immer noch im Amt ist, dass die russischen Staatsinteressen darunter zu leiden haben. Insbesondere dann, wenn bei den Präsidentschaftswahlen die Russlandhasser und Pro-EU-Kräfte oben wie unten gestärkt werden. Dann ist das sowieso schon wackelige Konstrukt eines Flottenstützpunkts auf seit 1991 auswärtigen Boden fällt umso störender ins Auge, wenn dort ein unsicherer Kandidat, gar ein antirussischer Nationalist an die Macht kommt. Und so wird die Gewinnung, oder er drückt es ja aus als die Rückgewinnung der Krim, zum als passend erachteten Exempel an die Adresse sowohl der Machthaber in Kiew als auch im Westen. Wieder diese besagte Rede. Da hat der Putin keine Gründe vorgeschoben, warum er die Krim erobert hat. Er hat dort deutlich gemacht, warum er die Krim erobert hat. Zu welchem Zweck, aus welchem Grund. Es geht tatsächlich um den Schutz russischer Bürger. Es geht tatsächlich um den Schutz russischer strategischer Interessen in der Region und tatsächlich hauptsächlich um den Schutz russischer Weltmacht. All das ist eigentlich sehr geläufig. Bei Russland heißt es aber immer, das ist aggressiv und rückständig. Er bezieht sich auf sein Volk. Er beklagt, der Staat, der mit der Auflösung der UdSSR immerhin seine halbe Bevölkerung verloren hat, von 293 Millionen auf 143 Millionen. Jetzt sind wieder zwei dazugekommen. Sieht Russland sich nach der antirussischen Wende in der Ukraine dazu herausgefordert, wenigstens die russischstämmigen Bürger in der Nachbarschaft zu beschützen? Und entsprechend, habe ich es ja gerade eben schon erwähnt, wird der dort ansässige Nationalismus entsprechend angestachelt. Die Hauptgeschichte ist die weltpolitische Bedeutung der Krim. Und auch das ist wieder mehr aufschlussreich als verlogen. Er präsentiert die Einnahme der Krim als souveränen Akt, den der Westen verdient, weil er Russland als Weltmacht nicht respektiert. Er nimmt sich erstmal den Teil der Ukraine, den Russland als im Land installierte Macht relativ gewaltlos einnehmen kann, und stellt sich damit als unübergehbare Macht auf und unterstreicht den Anspruch auf Mitzuständigkeit als Weltordnungsmacht. Die Ukraine ist spiegelbildlich viel zu wichtig, als dass Russland sie einen gegen es gerichteten Umsturz in den Westen eingemeinden lassen kann. Wir ziehen eine Machtgrenze, an der ihr, der Westen, nicht mehr vorbei könnt, und dafür fordern wir Respekt. Das ist die Bedeutung davon, die Ukraine ist ein Fall. Wofür eigentlich? Der Übergang, mit dem Russland nicht mehr nur droht, sondern den es jetzt macht, richtet sich ausdrücklich und erkennbar gegen die westliche Doppelstrategie von diplomatischer Anerkennung bei fortschreitender Entmachtung dieses Landes. Der Putin beklagt in sehr bitterem, aber auch realistischen Ton, dass das Kalkül des Nachfolgestaates der Sowjetunion mit seiner Systemwende nicht aufgegangen ist, aber wahrscheinlich auch nie aufgehen wird. Die Entspannung, die man sich seit der Systemwende versprochen hat, wir sind jetzt auch eine Marktwirtschaft, wir sind keine Feinde mehr, sondern höchstens noch Konkurrenten, wir sind jetzt Rivalen, denen man wenigstens auf Augenhöhe begegnen sollte. Wir sind eine anerkannte Weltmacht, die mitbestimmen darf, was auf dem Globus passiert. Aus dieser Entspannung nach dem Ende des Kalten Kriegs ist ein ganz eigentümlicher Tausch geworden. Der Weg des mehr oder weniger kooperativen sich Einbringens in die Weltpolitik hat bloß formellen Respekt geerntet. Von der Seite des Westens aus formuliert, so ungefähr stellt der Putin dessen Politik dar, hieß es, naja, dabei sein dürft ihr schon, aber nur, wenn ihr immer weiter zurückweicht als Macht. Ihr dürft mit uns Handel treiben, aber nur, wenn ihr gleichzeitig die EU-Osterweiterung hinnehmt. Ihr dürft auch in den G8 sitzen, die ja vorher G7 hießen. Aber nur, wenn ihr gleichzeitig die Ausdehnung der NATO duldet. Ihr dürft in den Fällen, in den Krisenherden von Jugoslawien über Libyen bis Syrien immerzu mitreden. Ihr dürft auch mal die Postboten der Ansprüche des Westens sein. Ihr dürft vielleicht auch mal verfriedlichend auf die Regierung des Iran einwirken und. Immerzu haben sie formellen Respekt gekriegt und haben entweder nichts davon gehabt oder sind sogar in die Abwicklung ihrer eigenen Machtpositionen im Nahen Osten, im ehemaligen Jugoslawien eingebunden worden. Ungefähr so bilanziert der Putin die russische Appeasement-Politik seiner Vorgänger und ein bisschen auch seine eigene als gescheitert. Der Lohn des Einbaus in die Weltordnung, nämlich die reale Mitsprache, die man sich davon versprochen hat, ist ausgeblieben. Stattdessen wird Russland eingekreist, zurückgedrängt, entmachtet. Das ist die Position, wie sie der Putin, man muss jetzt nicht traurig werden darüber, aber wie sie der Putin deutlich darstellt, das ist ungefähr die Bilanz von 25 Jahren gewonnenen Kalten Krieg durch den Westen, verlorenen Kalten Krieg durch den Osten. Dasselbe vorgetragen als Kritik und damit als diplomatische Note an den Westen. Er soll die Trennung zwischen der förmlichen Würdigung auf der einen Seite und dem wirklichen Respekt vor der Weltmacht Russland endlich bleiben lassen. Und da man diese Anerkennung unter Staaten nicht erbittet, sondern nur erzwingen kann, statuieren die Russen das Exempel Krim und erklären damit den Plan, die Methode friedlicher Eroberung für weltpolitisch beendet. Damit ist die Sache natürlich nicht zu Ende, sondern wird auf die dritte neue Stufe gehoben. Zunächst mal, das ist sozusagen das Ende dieser zweiten Etappe. Die russische Staatsmacht stellt ihrerseits die Frage, ob der Westen so etwas aushalten kann und will. Die Eröffnung des neuen Felds der Konkurrenz. Im Grunde, damit da keine Missverständnisse aufkommen, das ist nicht neu. Im Grunde stellt Russland diese Frage schon ewig. Zum Beispiel, das ist vielleicht das einleuchtendste Beispiel dafür, bei diesem Raketenabwehrsystem der NATO, das im Osten aufgestellt werden sollte, wo es immer hieß, ist natürlich nicht gegen Russland gerichtet. Macht euch keine Sorgen. Jetzt gibt es eine neue Antwort. Mit der Einbindung in die eigene Abwicklung, mit dem zumindest Hinnehmen dieser sowieso nie geglaubten Sprachregelungen, ist jetzt Schluss. Das ist der kurze Begriff dessen, was Russland unter Putin an Gegenposition gegen die Containment-Politik des Westens aufmacht. Wenn ihr uns weiter auf den Pelz rücken wollt, dann kriegt ihr es mit unserem Militär zu tun. Verstanden, NATO? Vor allem aber auch verstanden, EU? Und vor allem auch verstanden, Deutschland? Man kann also sagen, bevor es dann in die dritte Runde geht, die jetzt unterwegs ist und noch längst nicht zu Ende und entschieden ist. Mit dieser Frage, wie wollt ihr weiterhin mit uns umgehen? Wie wollt ihr damit umgehen, dass Russland diese Eindämmung nicht hinnimmt, sondern versucht, ein Stück abzuwickeln? Also westliche Machtansprüche und Positionen zu bestreiten. Das ist die Lage momentan. Zielt Russland auf die eigentümliche Konstruktion des Nordatlantischen Militärpakts, der nicht einfach ein Verein mit gemeinsamen Werten ist, auch nicht einfach ein Verein mit einem gemeinsamen Wirtschaftssystem, das ihn ja gar nicht mehr unterscheidet von dem jetzt kapitalistischen Russland, sondern ein Verein von Staaten, wo erklärtermaßen der eine der Partner in Leadership ist, die USA, die Führungsmacht in diesem Bündnis, und auf der anderen Seite lauter, auch nicht gerade schlecht bewaffnete, aber dem angegliederte Welt- und Mittelmächte, die unter dem sogenannten atomaren Schutzschirm der US-Supermacht stehen. Diese Beistandsselbstverständlichkeit, diesen Zusammenhalt der NATO stellt Russland jetzt auf die Probe. Diesen Zusammenhalt rührt Russland jetzt auf und legt damit sozusagen den Widerspruch offen, auf dem Europas Imperialismus, auf dem Europas Sicherheit immerzu beruht hat. Nämlich die eigene Sicherheit, die eigenen Machtansprüche nach Osten voranzutreiben und sich dabei sozusagen stillschweigend darauf zu verlassen, dass das alles durch die USA und deren NATO-Zusammenhalt und deren NATO-Führungsmacht gedeckt ist. Und damit ist man nach der Frage, wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass der schöne Frieden jetzt in Gefahr ist, bei dem jetzigen Stand, man stellt schon mal fest, mit schönen Frieden hat es sich sowieso nichts. Was man da betrauern, worum man fürchten soll, ist die schöne Friedensordnung des Westens, die er immerzu gegen Russland vorangetrieben hat, die er erfolgreich gegen Russland vorangetrieben hat und jetzt damit konfrontiert ist, dass die andere Seite sich es endgültig nicht mehr gefallen lassen will. Und damit ist man bei der direkten Konfrontation zwischen dem Westen auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite A und B bei dem Streit innerhalb des Westens, der sich ganz folgerichtig darüber zerlegt, wie man jetzt dieser Eskalation auf die unmittelbare Gewaltstufe durch die Russen umgeht. Dazu könnte ich noch ein bisschen was erzählen, aber es ist ja vielleicht auch so schon genügend zusammengekommen an Fragen oder Erklärungsbedarf oder auch Kritik an den Überlegungen, wie ich sie vorgetragen habe. Insofern erstmal das Angebot, gibt es Diskussionswünsche, Diskussionsbeiträge? Wenn ja, können wir auch ein Saalmikrofon rumgehen lassen. Wenn jemand was sagen will, dann kann er genauso wie ich ins Mikro sprechen. Da ist es erst dann.
Ja, Taschen. Also ich fand es ein bisschen unangebracht, sich über Putins Beschwerde, dass der Westen, dass der Russland dem Westen entgegenkommt und als Gegenleistung man eigentlich nichts bekommt, fand ich, wie gesagt, diese Bemerkung unangebracht. Also der Hohn, dass man das nicht unbedingt traurig finden muss. Denn wie Sie schon gesagt haben, Russland hat die Hälfte der Bevölkerung verloren durch kriminelle, korrupte Funktionäre sowjetische. Ein Viertel des Territoriums, das bis 1917 russisches Territorium war und das durch die Bolschewiken halbautonom gemacht wurde. Also die ganzen Republiken waren sowjetisches Territorium bis 1917. Und 1991 wird das gegen den Volkswillen, es gab ein Referendum, wo 77% der sowjetischen Bevölkerung sich gegen die Auflösung der Sowjetunion ausgesprochen haben, auch Ukraine mehrheitlich. Nur die baltischen Staaten, Georgien und Armenien, haben sich für die Auflösung der Sowjetunion ausgesprochen. So, die Sowjetunion wird gegen den Willen des Volkes aufgelöst. Man installiert westliches System. Man gibt Territorien an die NATO ab. In Kirgisistan, Usbekistan sind jetzt US-Militärbasen. Baltische Staaten sind NATO-Mitglieder. Jetzt Georgien und Ukraine hat man versucht reinzuziehen in die NATO. Und da soll man nicht traurig sein?
Wir können es gleich mal inhaltlich machen. Ich habe was anderes damit gemeint. Das sind alles Fakten, die du erzählt hast. Und man kann von mir aus auch die Frage stellen, wie ist es den Leuten der ehemaligen Sowjetunion bekommen? Sowohl dessen, dass ihr altes eigenes System sich verabschiedet hat und in den Kapitalismus verwandelt hat. Wenn du mich privat fragen würdest, das finde ich traurig. Das ist aber auf der Ebene, was ist dafür verantwortlich? Warum? Ja, einfach die Lebensbedingungen und auch ein Stück weit der Lebensstandard der meisten Leute in der ehemaligen Sowjetunion oder in den ehemaligen Sowjetrepubliken zum Schlechten verändert hat, während andere dagegen stinkreich geworden sind. Das ist auf der Ebene des Wirtschaftssystems. Die Bemerkung hat sich mehr darauf bezogen, inwiefern die Leute davon betroffen sind, dass ihr Staat mit dem Systemwechsel nicht die Macht gewonnen hat, die er sich davon versprochen hat, steht auf einem anderen Blatt Papier. Und deswegen ist die ja wohl erkennbare antiimperialistische Position gegen den Westen nicht unmittelbar damit verknüpft, dass man sich für, jetzt nehme ich halt mal das Wort, den Imperialismus oder die Abwehrmaßnahmen gegen die Einkreisung auf russischer Seite gleich begrüßt, dass ein Antiimperialismus gegen den Westen gleich heißt, man ist dafür, dass die Macht des Putin-Reichs gestärkt wird. Das jetzt nur mal so ganz oberflächlich politisch auf die Frage hin. Darauf hat diese Nebenbemerkung gezielt. Ja, das stimmt. Also es wäre ja albern, zu dem NATO-Krieg in Jugoslawien zu sagen, das war friedliche Eroberung. Ich habe es verglichen mit dem, weil die ganze Sache hat ja angefangen mit diesem Assoziierungsabkommen, Angebot an die Ukraine in die EU. Das hat einerseits Maß genommen an dem, wie die EU vorher ihre Erweiterung betrieben hat. Das hat Maß daran genommen, dass diese Eingemeindung deswegen ging, weil sich Russland gar nicht als alternativer Sponsor dieser Staaten aufgebaut hat. Und weil diese Staaten, also die neuen herrschenden Cliquen dort, nichts Dringlicheres vorhatten, als ihr nationales Wohl durch die Beteiligung am europäischen Kapitalismus zu mehren und dafür ihre Bevölkerung völlig neuen Lebensbedingungen, eben kapitalistischen Rechnen, einer kapitalistischen Geldwirtschaft, einer kapitalistischen Standortkonkurrenz auszusetzen. So, das war eigentlich der unmittelbare Bezugspunkt dessen, wenn man sagt, friedliche Eroberung. Und die ist jetzt an die Grenze gestoßen aus zwei Gründen. Nämlich erstens deswegen, weil in der Ukraine selbst jetzt die Alternative aufgemacht worden ist, bevor wir uns der EU ausliefern, hängen wir uns doch lieber wieder an den russischen Machtbereich an. Und zweitens, weil Russland selbst es nicht mehr gelten hat lassen, dass das sozusagen unter ja so abläuft, dass die ganze Sache so geregelt wird, dass die NATO, also die Abteilung, die diese ganzen militärischen, die ganzen ökonomischen Erfolge dann auch militärisch abzusichern hat, einfach im Hintergrund bleibt und man sich bloß darauf verlässt, dass niemand den Übergang auf die Ebene der Waffen macht. Beides zusammengenommen hat das ergeben, was jetzt die Lage ist. Nämlich die Methode kommt einfach zu uns rüber. Mal ganz billig gesagt, wir kaufen uns den Osten und seine Souveränitäten. Dieser Weg ist jetzt zu Ende. Und zwar nicht nur im Einzelfall Ukraine, sondern das soll schon so etwas wie ein Exempel statuieren in diese andere Richtung, dass man sagt, damit ist ein für alle Mal Schluss. Weil das zielt nicht einfach der Ukraine. Die wollen wir sowieso auch nicht hergeben, weil die in ganz anderer Fassung ein Teil des russischen Machtbereichs ist und des Bestands dessen, dass Russland überhaupt so etwas wie eine Weltmacht sein kann, die noch halbwegs respektiert wird, sondern weil Russland selbst sagt, mit dem Versuch des Rausbrechens der Ukraine, des Kaufens der Ukraine, ohne dass man was dafür zahlt, bloß mit der Verheißung, ihr kommt in den kapitalistischen europäischen Weltmarkt rein, sich selbst als den Betroffenen definiert. Und damit hat man das, worüber sich alle Welt jetzt so dummdreist wundert. Nämlich die Gefahr einer direkten Konfrontation zwischen Russland und der NATO. Wo kommt's her? Ja, natürlich heißt die Antwort, es kommt von beiden her. Nicht der eine ist der Kriegstreiber, der andere so rum. Erstmal gegen die Fassung der Öffentlichkeit heißt, beide Seiten haben ihre Gründe dafür, gegeneinander jetzt militärische Aktionen entweder einzusetzen oder in Erwägung zu ziehen und ganz grundsätzlich das zu tun, was immer das Vorfeld eines Krieges ist, nämlich das Recht der weltpolitischen Betätigung der anderen Seite nicht nur theoretisch, sondern praktisch in Frage zu stellen. Dafür sollte das stehen. Rote Linie. Das heißt nicht einfach, wir stellen ein Stoppschild auf und dann fahren die anderen doch drüber. Sondern das heißt, wir stellen ein Stoppschild auf und wenn ihr da darüber fahrt und weiter sagt, die Ukraine gehört nicht, Russland hatte in der Ukraine nichts zu melden, wir nehmen noch nicht mal die Annexion der Krim hin, dann ist mit dem bisherigen konkurrierenden Miteinander endgültig Schluss.
Ja. Danke. Ich habe noch eine Frage. Also erstmal danke. Und vielleicht zu der Frage, wem gehört die Ukraine? Also für mich gehört die den Ukrainern. Für mich macht es auch erstmal keinen Unterschied, ob jetzt ein paar Ukrainer zu Afrika oder China gehören wollen oder was auch immer. Da sollten die dann halt dürfen. Und an Sie habe ich jetzt die Frage, ob Sie sich schon mal mit Sezessionsrechten beschäftigt haben und falls ja, was Sie davon halten, von der Idee, dass man international Sezessionsrechte stärkt. Es gibt ja eigentlich ein internationales Sezessionsverbot zurzeit, also auch in Deutschland. Auch Bayern dürfte jetzt nicht der EU Tschüss sagen zum Beispiel. Und was Sie davon halten und ob Sie glauben, das könnte uns irgendwie weiterbringen. Danke.
Also ich halte nichts von Sezession und deswegen auch nichts von einem Sezessionsverbot. Wenn ich das richtig verstanden habe, das war doch das Wort, oder? Abtrennungsverbot sozusagen als völkerrechtlicher Kodex, so ungefähr die Welt, Landkarte bleibt so, wie sie ist. Bitte? Wer ist dagegen für ein Sezessionsrecht oder ob du darfst du das selbst? Aha.
Meine Frage ist, in welche Richtung Osten hätte sich die EU denn jetzt mit der Ukraine oder danach denn noch weiter erweitern können? Also entschuldige bitte, dass ich da so leise spreche. Also das kam jetzt gerade so, jetzt scheint so ein Punkt erreicht, jetzt geht es nicht mehr weiter, jetzt passiert etwas. Mit der Antwort, die Sie gerade gegeben hatten, hatte ich jetzt das Gefühl, so, das hatten Sie vorhin ja auch im Vortrag gesagt, eine zweite Phase scheint jetzt abgeschlossen. Und meine Frage wäre, warum ist das nicht früher passiert? Also so eine Konflikte, also zum Beispiel nach der Auflösung der Warschauer Paktstaaten hat sich, ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich vereinbart worden ist, dass es keine Osterweiterung geben sollte, egal ob EU oder NATO. Warum passierte so ein Konflikt eigentlich erst jetzt? Also wo man an diese Grenzen kommt, wenn Sie das nochmal so ein bisschen erklären könnten und eine Frage zur Geografie, welches Land käme denn noch in Betracht, von der EU nach Osten hin erweitert zu werden? Also das wüsste ich jetzt keins. Also, oder vielleicht gibt es ja was, aber dann ist ja... Dann
ja, ja.
Also wie wird das weitergesponnen? mal zu der einen Frage, warum gerade jetzt? Es ist eine bundesdeutsche Debatte, die wird ja von den Feindbildpflegern als Russlandversteher beschimpft, die sowas sagt wie, sind wir nicht zu weit gegangen, die quasi jetzt so erschüttert sich gibt, so ungefähr als, das hätte doch gar nicht passieren können, sollen. Also, und lustigerweise ist diese Debatte, die sogar von Fehlern spricht, gar nicht angekränkelt davon zu sagen, die ganze Osterweiterung war insgesamt ein verkehrter Angriff auf die russische Macht oder so etwas. Also von Fehler zu sprechen oder warum gerade jetzt, beruht auf dem einen, und es ist ja im Vortrag ausgeführt worden, zum einen darauf, dass Russland sich das aus seinen eigenen Gründen, dazu gehört Schwäche und Jelzin-Ära, wie eigenen Berechnungen. Dazu gehört das Einklinken in den Weltmarkt plus darüber im Mitgestalten, Mitsprache und eine reelle Anerkennung als Weltmacht und der Restaurierung auch der Weltmacht, wie Putin sie betrieben hat, zu bekommen. Dazu hat nun mal Putin an einem Fall, der eben auch der Bestandsfall russischer Macht ist, die rote Karte, oder wie man es bezeichnen will, gezogen. Das erstmal zu dem, warum gerade jetzt, also die Kennzeichnung von diesem Jetzt ist ja gar nicht, es nimmt auf einer anderen Weise Konkurrenz um die Weltmacht auf, sondern bezogen auf, ja, wenn Russland seine eigenen Interessen mit seiner eigenen Gewalt nicht zu schützen vermag, dann ist es sowieso mit dem Respekt dieser Weltmacht vorbei. Das ist die Ausdrucksweise der Rede von Putin, die er auch schon 2007 auf der Sicherheitskonferenz in München schon mal vordekliniert hat. Und so viel sich hat belehren lassen von dieser Weltordnung, dass hinter dem Interesse, wo keine Gewalt steckt, er hat das pure Objekt der Weltordnung. Das ist zu diesem Schritt zu sagen. Zu dem anderen, Schluss. Der Manfred wird vielleicht noch ein paar Sätze sagen, zu dem die Weltordnung ist jetzt nach der Seite von den Russen verändert worden. Nach der anderen Seite, was war die ganze amerikanische Politik und Reaktion darauf, als kommt ja noch alles Mögliche an Aufrüstung und so weiter und Sanktionspolitik dazu. Dem will ich jetzt gar nicht vorgreifen. Nur zu der Frage, was könnte denn der EU noch einfallen, ist schon auch noch lustig, dass sie wieder unter sogenannten Zeitdruck, wir müssen jetzt schnell alles unter Dach und Fach kriegen. Ich erinnere an die Reise, die der Außenminister Steinmeier mit dem Franzosen Fabius letzte Woche Steinmeier und der französische Amtskollege Fabius letzte Woche für unbedingt nötig genau in dieser Zeit befunden haben, nämlich nach Moldau, also Moldawien, die Transnistrien-Frage plus der EU-Assoziierung von Armenien, wo sie noch drum kämpfen und Georgien und so weiter. Ja, okay. Also ich erstmal nur dazu, also dieses Vollendung des Programms, die Ex-Sowjetstaaten rauszubrechen und aus der eurasischen Zollunion von Russland, die dem darüber auch kaputt zu machen, wird erstmal noch nicht mal, obwohl sich viele erschüttert geben, über den russischen Schritt weggeworfen.
Also ich hätte auch noch einen Nachtrag an sich zur Krim. Also ich finde, man müsste die Krim und die Ukraine einfach differenzierter betrachten, weil meiner Meinung nach war das keine Annexion, sondern ich fand es eher urdemokratisch, da auch die Russen auf der Krim niemals eine Minderheit waren, sonst wäre das Referendum nie so durchgekommen. Jelzin hat damals die Ukraine einfach verschenkt an Russland, von Russland halt weg.
Khrushchev war das, ja.
Mhm. Ja, Khrushchev. Mhm. Ich habe mir ein bisschen mehr geschrieben, so.
Ist auch nicht wichtig.
Ja, jedenfalls, Russland hatte ja auf der Krim halt einfach einen Pachtvertrag und der geht noch bis 2040. Und im Vertrag festgehalten ist das ja zur Sicherung der Vertragsvereinbarung, russische Truppen aussenden kann, und das hat er auch nicht im Übermaß getan. Also nur mal, um irgendwie dem Mainstream entgegenzuwirken. Und mit dem Eintritt nach Russland beträgt der Lohn einfach 10-mal mehr als jetzt in der Ukraine. Und wenn dann solche Äußerungen kommen wie von Timoschenko, wo im Abgeordneten-Telefonat kommt, tötet alle Russen, ich meine, warum sollte man sich da nicht Russland anschließen? Russland finde ich da einfach nicht als Aggressator, sondern nimmt einfach eine passive, korrekte Position ein, deinem Volk gegenüber.
Ich würde noch mal was auch dazu ergänzen. Also Ukraine ist vor ein paar Wochen rausgekommen, die Grenzen der Ukraine sind nicht mal geregelt international. Es sind de facto, Ukraine gibt es nicht, weil international keine Grenzen festgelegt sind nach 91. Bis 91 war das russisches Territorium. Zwar war das irgendwie durch die Bolschewiken anders formuliert worden, aber es war russisches Territorium und die Krim war bis 54 auch russisches. Nein, russisch. Ich habe gerade gesagt, so, es war durch die Bolschewiken etwas anders formuliert worden. Aber es war bis die Bolschewiken an die Macht kamen, war das russisches Territorium. Und da kann man nichts dran machen. Und es war russisches Territorium, bevor die Bolschewiken an die Macht kommen. Okay? Das ist in Ordnung, oder? Nein? So, und 1954 gibt Khrushchev selbst Ukrainer, also ich bin selbst zu 3/4 Ukrainer. Mein Vater ist ukrainischer Jude, meine Mutter ist halb Russin, halb Ukrainerin aus Tadschikistan, ich selbst bin aus Weißrussland. Und Khrushchev kommt an die Macht durch komische Zufälle, also Beria und so meine ich. Und ein Jahr später gibt er Krim an die Ukraine ab. Also was da, übrigens durch die russische deutsche Kaiserin an Russland sozusagen gewonnen wurde. So, und Faden verloren, scheiß drauf. Hier.
Ich wollte nur ganz kurz was reinsagen. Ich will keinen langen Vortrag halten. Und zwar jetzt nicht darauf eingehend, wer jetzt woher kommt. Oder, es kamen jetzt viele Meldungen, die sich mit der Frage beschäftigt haben, wem sollte die Ukraine gehören, rechtlich oder so. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht sollte man dazu mal kurz was reinsagen, also dass das nicht, vielleicht nicht weiter besprochen wird.
Ja, man muss nur fragen, warum. Also ich verstehe schon dein Bedenken. Um jetzt mal die Einwände ernst zu nehmen. Es hat, wenn man mal mit deiner Überlegung, wenn ich sie richtig verstanden habe, anfängt, was ganz Merkwürdiges. Wenn wir alle, wie wir hier sitzen in diesem Saal, egal woher wir kommen und zu welchem Staat wir gehören oder gehören wollen, darüber befinden, wem sollte eigentlich die Ukraine gehören oder wem gehört sie. Weil, und jetzt unterstreiche ich mal das, was ich traurig finde an dieser Lage, das überhaupt nicht unsere Entscheidung ist. Welchem Staat man angehört, das hat man nicht entschieden, das hat man nicht ausgesucht. Jetzt gehört man irgendeinem Staat an. Und manchmal, das, was du erzählt hast, heißt ja, manche Leute gehören im Verlauf ihres Lebens verschiedenen Staaten an. Nicht nur verschiedenen Staaten, sondern auch verschiedenen Systemen. Die Leute im Osten haben das miterlebt. Wenn man sich jetzt die Frage stellt, wie beurteilt man das? Das ist das, was ich vorhin kurz angedeutet habe. Dann würde ich nicht dafür plädieren, das als Staatsbürger zu beurteilen, sondern als Mensch mit seinen Interessen und die Frage stellen, was hat man davon, dass man Mitglied eines Staates ist? Das zerfällt immer in zwei Abteilungen, nämlich nach der einen Seite hin, welche politischen und ökonomischen Lebensbedingungen diktiert die Ordnung, für die das Gewaltmonopol des Souveräns mit seiner Gewalt, mit seiner Herrschaft eintritt. Und da kann man sagen, wie sieht das im westlichen Kapitalismus aus und wie sieht das im östlichen Kapitalismus aus und wie hat es ausgesehen, als die Leute unter dem realen Sozialismus gelebt haben in der Sowjetunion. Und da wird man feststellen, all diese Leute hat mal als allerletztes interessiert, wie groß und wie mächtig ihr Staat nach außen hin ist. Sondern interessiert, ob sie, ja, was sie materiell von ihrem Staat haben, nach welchen Rechnungen sie ihr Brot verdienen müssen. Und. Also, dann müsste man wenigstens die soziale Frage stellen. Wie geht es den Leuten in einer kapitalistischen Gesellschaft? Wie ging es ihnen in einer realsozialistischen Gesellschaft? Und nicht auf der Ebene rumargumentieren, wie geht es den Leuten in Sachen nationaler Frage? Weil da würde ich erst mal sagen, der Unterschied liegt auf einer völlig anderen Ebene. Nämlich wie die Leute als politische Basis ihrer Herrschaft eingespannt sind, welche Dienste sie als Staatsbürger, als Steuerzahler und letztendlich in der jetzigen Situation auch als Soldaten oder als Parteigänger in einer für eine Bürgerkriegspartei von ihren jeweiligen Herrschern oder möchte gerne Herrschern eingespannt werden. Also das mal nach der Seite hin, und da will ich überhaupt nicht bestreiten, solche Sachen, dass die Russen jetzt den Krim-Leuten mehr Lohn zahlen und so weiter. Ja, das wird schon so sein, und da wird es Gründe dafür geben, dass sie nämlich die Zugehörigkeit zu dem neuen Herren auch materiell ausstaffieren möchten. Ja, ich will es ja auch nicht bestreiten, sondern ich will es versuchen, politisch einzuordnen. Also mehr das Gewicht in diese Frage legen und jetzt nach der anderen Seite hin. So zu argumentieren, das ist okay, was da passiert. Weil es gibt doch einen berechtigten historischen Anspruch Russlands auf diese Gebiete. Umgekehrt, völkerrechtlich zu argumentieren damit, dass man sagt, eigentlich ist die Ukraine gar kein richtiger Staat. Es gab Verträge zwischen Russland und der Ukraine, zwischen über den besonderen Status der Krim, über die Benutzung dieses Schwarzmeerhafens und so weiter und so fort. Ja, das hat es alles gegeben. Nur ob das jetzt gut oder schlecht ist, kommt dabei überhaupt nicht hinten und vorne nicht raus, sondern, und da möchte ich mal jetzt vielleicht noch die Kurve auf die Frage kratzen. Wenn man fragt, warum passiert das denn eigentlich alles, dann ist es eigentlich ziemlich unspannend zu fragen, warum passiert es denn erst jetzt? Weil erstens, dafür war ja der Hinweis mit dem Kosovo-Krieg beziehungsweise NATO-Krieg gegen Serbien auch immer schon ein Hinweis. Erstens, die friedliche Eroberung ging sowieso gar nicht die ganze Zeit friedlich, sondern es war verbunden mit der Verschiebung, mit der Veränderung der Landkarte. Und die ganze Sache hat womit denn eigentlich angefangen? Mit der letzten Veränderung der Landkarte in Europa, und das war die Wiedervereinigung Deutschlands. Dafür steht das Stichwort gewonnener Kalter Krieg. Dafür steht das Stichwort, was Putin im Unterschied zu Jelzin dann irgendwann deutlich gemacht hat. Also man hat ja jetzt gehört über diesen angeblich leicht durchgeknallten Führer dort, dass er die Aufgabe der Sowjetunion als die größte geostrategische Niederlage seines Lebens empfunden hat. Und wenn man das mal ernst nimmt, was er da so persönlich, aber eben auch weltpolitisch eigentlich ausgedrückt hat, dann merkt man genau die Ebene, was der Putin daran traurig findet. Der Putin findet überhaupt nicht traurig, dass Gorbatschow und Jelzin den Sozialismus weggeschmissen haben, sondern der Putin findet traurig, dass sie mit dem Sozialismus die sozialistische Macht weggeschmissen haben. Und dagegen fährt er seit einigen Jahren ein Restaurationsprogramm. Und da würde ich gar nicht die Frage stellen, warum denn erst jetzt? Da kann man allenfalls sagen, die ganzen letzten 10 Jahre, seit die neue Putin-Politik stattfindet, findet so etwas statt wie der Versuch, die Demontage russischer Macht und Machtmittel zumindest zu stoppen und umgekehrt darauf zu bestehen, dass Russland für die Einbindung in die neue Weltordnung des Westens und der USA und der EU nicht einfach immer nur bezahlt, sondern dafür einen faktischen Respekt als Weltmacht erntet. Diese Kalkulation ist in den ganzen aufgemachten Fällen, da kann man auch das alles mit drunter fassen, was ihr erzählt habt, Verlust russischer Macht, Mittel, Land, Leute,
Das, darf ich auch eine Frage stellen? Hallo?
Vielleicht mal, wenn diese Stimme, die da immer aufkommt, wenn er russische Rechte unterstreicht, sich mal artikuliert. Wäre das sicherlich nicht schlecht. Ich halte es für ein Irrtum. Vielleicht ist es ein Wunsch von dir oder von euch, dass es um sowas geht. Aber zu übersehen, dass es um sowas wie Weltmachtpositionen geht. Und stattdessen zu sagen, es geht um Lebensart und um Zivilisation, dass... Also ich muss vielleicht mal was klarstellen, also um die Aufregung da etwas rauszunehmen und zu versachlichen. Wenn ich sage, es geht auch Russland um eine Antwort, dass seine Macht als Nation, von mir aus sagen wir auch Zivilisation dazu, das ist mir wurscht, halten will, dann meine ich das nicht in einem entlarvenden oder kritischen, in einem entlarvenden Sinne, so wie das hier in der Debatte immer drin ist. Zu sagen, Russland will ein Imperium schmieden und der Westen will bloß die Friedensordnung in Europa schützen. Russland ist aggressiv. Der Westen ist defensiv und verteidigt sich bloß. Diese Ebene, die muss man raushaben, machen aus der Debatte. Da verschwimmt, da kriegt man wirklich nicht mehr raus, worum es eigentlich geht, weil es eigentlich nur die Debatte ist, wer ist der schlimmere Machtpolitiker. Und mir kommt es überhaupt nicht darauf an, es geht Ihnen alles um dasselbe, sondern das ist die Ebene. Wie kommt denn eigentlich in diese von mir aus zivilisatorische Friedensordnung nach dem Kalten Krieg, wo alle gesagt haben, so jetzt kommt die Friedensdividende und der alte Ost-West-Gegensatz ist weg und jetzt wird die Welt friedlich. Nichts da. Die Welt ist nicht friedlich geworden, sondern sie ist um andere Gegensätze bereichert worden. Und unter diesen anderen Gegensätzen leiden alle, die wir hier sitzen und die da drüben sitzen und sonst wo. Weil man Objekt und nicht Teil einer Zivilisation ist. Von Leuten, die nicht nur Macht über einen haben, sondern auch ihre Macht über Volk und Nation, über Land und Leute beanspruchen, dass die entscheidende Frage ist, wessen Flagge weht auf welchem Stück Territorium. Und das ist insgesamt A, zu verurteilen, wenn man es politisch sagt. Das ist der Grund der ganzen Scheiße. Und B kann man feststellen, dass die Tatsache, dass Gewaltmonopolisten, die miteinander auf einem kapitalistischen Weltmarkt konkurrieren, einander so kommen, dass man daran merken kann, es ist nicht einfach so, hier freie Konkurrenz um den Reichtum dieser Welt, sondern es ist eine Ausschlusskonkurrenz. Wer gewinnt, wer verliert. Und derjenige, der verliert, sagt dem, hat nicht das Recht, den Status, den es in dieser Konkurrenz erwirbt, irgendwie rückgängig zu machen. Also es ist in gewisser Weise etwas weltfremd, wenn man sagt, es geht nicht um geostrategische Interessen. Mir geht es nicht... Ja, okay, aber dann halten wir das doch mal fest. Es geht nicht darum...
Ist in diesem Fall der derjenige ist, der angreift und derjenige, der verteidigt.
Ist doch nicht scheißegal. Die
verteidigen sie immer alle.
Okay.
Warum ist es scheißegal?
Jetzt das ist ja eine Frechheit. Das ist der deutsche Größenwahn, der hier wiederkommt. Krim ist 150 Kilometer von Stalingrad. Das sollen sich die Deutschen merken, ja? Ich bin kein Russe, aber man muss sich die Geschichte vor Augen halten. Ich sehe in Potsdam ein Foto, Stalin, Roosevelt sitzen in Jalta. Wo ist Jalta? Ach, in der Krim. Ich wusste vorher noch nicht mal, wo die Krim, ob die jetzt zu Russland gehört mittlerweile oder zu Ukraine, das wusste ich nicht. Das habe ich erst durch diese skandalöse Hochstilisierung zum Kriegsgrund von diesem Gebiet, wo ich doch sehr gut weiß, dass der Zar dort in die Ferien ging, ja, und dass Stalin da auch sich im Sommer aufgehalten hat und dass ich dachte immer, das gehört irgendwie zu Russland seit der Zeit von einem Zaren vor 250 Jahren, als die USA noch nicht mal gegründet waren, ja. Und nun kommen die Klugscheißer und machen ja einen Wirbel, dass ich sehe, dass sogar die BZ plötzlich zu einem Goebbelsblatt wird, ja, wo ich mich schämen muss, wo steht Russenpanzer weg und so, denke ich, ach, so frech dürft ihr jetzt schon reden, wer gibt euch eigentlich die Befehle in diesem Land? Früher habt ihr doch immer die Schnauze gehalten, ja, jetzt habt ihr neue Herrscher bekommen oder was. Und dann denke ich mir, ich sitze hier im August 2014, 100 Jahre und wir haben noch nicht mal den Jubiläumstag bisher gefeiert, von einem ganz blöd unsinnigen Krieg geführt gegen den Cousin des Kaiser Wilhelm, Nikolaus. Und dieser Zar ist ja durch die Deutschen eigentlich um seinen Thron gebracht werden und seine teilweise Misswirtschaft im Krieg. Aber können wir mal kurz Brest-Litovs erwähnen? Das ist die Legalität. Das war die große Konferenz 1918, 1917 angefangen, wo Deutschland, das ja hier, ne, man kann ja jetzt sagen, Deutschland, Kaiserzeit war nicht das Schlimmste, was es in Deutschland gegeben hat. Entschuldigung, ja. Dass diese Brest-Litovs-Konferenz plötzlich wieder aktuell ist. Weil dort hat man Grenzen gezogen, ja, von einer Ukraine, die von Deutschland als erste anerkannt wurde in der Welt. Das muss man nicht vergessen. Deutschland, das 1918, als Kaiser Wilhelm noch an der Macht war, auch die russische Sowjetrepublik als erste in der Welt anerkannt hat. Ein fortschrittliches Land sozusagen für die sozialistisch denkenden Menschen wurde in Berlin mit einer Botschaft ausgerötet und einer roten Fahne ab März 1918. Das ist wichtig zu wissen. Die deutsche Verantwortung für diese ganze Geschichte ist ganz offensichtlich. Und ich habe jetzt eine Vermutung, dass diese Ungeklärtheit dieser längst vergessenen Situation, die dazu führte, dass Polen auch hin und her gerutscht ist, dass die Ostgrenze von Polen ja derzeit mir gar nicht richtig klar ist. Es ist ja im Kommunismus von Stalin neu gezogen. Die Deutschen haben diese Grenzen ja auch nicht anerkannt bis 1989, ja, das soll man nicht vergessen. Als ich in die Schule ging, da hieß immer besetzte Ostgebiete, da ging ich noch in die Schule, ich bin nicht so alt da. Und da habe ich immer gedacht, der Ostpreußen kriegen die Deutschen noch wieder, das ist doch vielleicht noch ein Thema oder so. Mein Opa hat das immer geglaubt. Nun, 89, da gab es ja diesen Vertrag, ihr könnt wieder zusammenkommen und Gorbatschow hat gesagt, ich erlaube euch alles. Und wir waren so glücklich. Ich habe gesagt, Mensch, das gibt's doch nicht. Die Russen, die Vergewaltiger und alles, sind plötzlich so freundlich, die hauen ja ab. Und die Deutschen dürfen wieder zusammenkommen. Der Honecker, der ist wie ein Bandit im Gefängnis. Mielke wird abgeräumt. Die haben alle gedacht, die bricht hier die Welt zusammen. Ja? Und das haben die Russen alles mitgehalten. Ich sage, da müssen ja die Deutschen ewig dankbar für sein. Und plötzlich geht es hier darum, den Russen über die Krim irgendwie was, Kriegsrund in der BZ und so. Da denke ich, Nee, so ein kurzes Gedächtnis dürfen wir nicht haben. Es gibt eine Moralität noch, ja. Und als ich gesehen habe, obwohl ich in Russland nicht leben möchte, mir ist die westliche Welt gut genug, als ich gesehen habe, wie Putin aus dieser Entwicklung heraus, von dem Absturz jetzt in seinem Parlament da diese Zeremonie macht, ne, mit dem russischen Adler und diese, wir haben die Krim zurück, habe ich gesagt, so wenig verlangen die nur noch von uns. Das ist ja das beste Geschäft. Ich war vollkommen erlöst, ich habe gesagt, kein Krieg, nur die Krim. Mensch, ihr könnt den ganzen Rest haben. Und da sollen wir doch alle froh sein. Die ganze deutsche Wirtschaft kann jetzt hier mit Schröder die Gazprom-Rohre meinetwegen auch
anders verlegen mittlerweile, weil es gehört ja dann, bauen sie nicht mehr durch die Ostsee und so weiter. Ist alles super, das Geschäft, ja? Also entschuldige, ist keine Polemik. Ich versuche, können wir nicht ganz realistisch sagen, wir schrauben das Ding runter und sagen, Entschuldigung, seit 1918 sind mehrere Fehler mit der Grenzziehung gemacht. Die Antwort auf die Frage ist, die Ukraine gehört dem Volk, das dort lebt, und die Grenzen sind nicht ganz klar. Und wir dürfen das ja mal hinnehmen, ne? Wir werden jetzt zum Beispiel vielleicht den Polen ein bisschen von der Ukraine an der Ostseite geben, Westseite. Also, und die Russen können sich da abtrennen an der Ostseite.
Vielleicht mal ganz kurz.
Und ganz kurz, ich bin gleich fertig. Und das letzte, danach gehe ich. Das letzte Stück der Ukraine, was zweitgrößter Staat der Erde ist, ja, oder was ich da gehört habe, kann ja ruhig ein bisschen kleiner sein, können wir besser verwalten. Ja, Liechtenstein und Monaco brauchen nicht die zweitgrößten Staaten der Erde zu sein. Ja.
Also, steht da. Mal vielleicht
das ist doch alles nur eine Managementfrage. Wer will denn mit den ganzen Ukrainer plötzlich übermorgen schon als Haushalt?
Also ich muss jetzt mal...
Moment.
Also es sollte ein bisschen... Wir machen hier keine alternativen Geostrategien auf. Es gibt hier. Gut, also das war jetzt nicht zielführend. Ja. Ja, okay. Ja. Ja, okay. Okay. Ich. Ja. Okay. Ja, wir können ja auch darüber gleich noch sprechen. Jetzt erstmal die anderen Wortmeldungen.
Ich jetzt? Also ich wollte mal eine These aufstellen und. Da können Sie das vielleicht mal kommentieren. Das ist jetzt nur so mal so. Mal sehen. Über die Amis wollte ich mal gar nicht reden. Es ging mir nur um die EU und deren Osterweiterung und jetzt auch deren Verhältnis zur Ukraine. Wenn man sagt Europa, welche Länder haben in Europa Interesse an der Ukraine? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Portugiese überhaupt weiß, was die Ukraine ist. Kann es nicht eigentlich sein, dass Europa ausschließlich Deutschland ist? Also wir können das Gerede vielleicht von Europa weglassen und sagen, Deutschland, nur Deutschland hat ein Interesse daran. Danke.
Ich möchte nochmal.
Also hier vorne.
Ist eingeschaltet, ja, okay. Ich möchte nochmal kurz eingehen auf den Zwischenteil des Referenten. Und zwar noch ein bisschen konkretisieren, fokussieren auf Wirtschaftspolitik. Wirtschaftspolitik, die der Bevölkerung nützt, und zwei Punkte rausreifen aus der Geschichte der Sowjetunion. Eine Phase, Stalin. Stalin hat insbesondere der Westukraine sehr großen Schmerz beigefügt, wenn es darum ging, um die Landwirtschaft. Er hat eigentlich diese ganze Westukraine ausgehungert. Er hat die Leute nicht mehr versorgt, er hat sie im Hunger gelassen und er hat die Erntevorräte und Saatgut geraubt. Auf der anderen Seite, in späteren Jahren, Chruschtschow, der hat versucht, innerhalb der Sowjetunion die Ukraine etwas zu stärken. Da haben wir auf der einen Seite im Osten der Ukraine den Aufbau der Industrien, die wir heute haben, die dort auch die große wirtschaftliche Blüte in gewisser Weise hervorgerufen haben. Und auch die Anbindung dann, in der Sowjetunion gab es eigentlich keine Grenzen, von daher an die Wirtschaft des heutigen Russlands auch geschafft hat. Auf der anderen Seite im Westen, da hat er versucht, eine Kollektivierung in der Landwirtschaft durchzusetzen und dort auch die guten Böden zu nutzen, wie die Weizenproduktion, und das auch zu nutzen. Und wenn wir jetzt mal schauen, einen Staat nur, der jetzt auch in der Diskussion ist, Moldau. Moldau war mal in Zeiten der Sowjetunion quasi der Garten. Da kamen die Tomaten her, da kam Gemüse her, Obst. Und wenn da der Westen jetzt reingehen würde, würde das alles völlig kaputt gehen. Das hat er jetzt schon begonnen, weil in Russland holländische Tomate, spanisches Obst und so weiter nur noch zu kaufen sind. Ich weiß das ganz genau, weil ich einen Freund habe in St. Petersburg und von daher auch sehe, der Markt im Grunde genommen, um das hautnah für uns nochmal nachzuvollziehen, ist dort eingebrochen, wie das hier in der DDR war. Mit der Wende wurden alle Betriebe einfach geschlossen. Es gab ja anderes Bankensystem, was ja sehr wichtig ist. Und plötzlich hatten die Betriebe gar nicht die Möglichkeit, an Geld ranzukommen, weil sie es vorher vom Staat bekommen haben. Und der Staat war aufgelöst, es gab nichts mehr und da mussten sie zur Bank gehen. Ja. Ich bin da zur damaligen Zeit in der DDR umhergereist. Ich habe Landwirtschaftsberatung gemacht und später dann im Bereich auf der Industrie. Wir haben Flachs angebaut und wollten versuchen, die alten Strukturen der Produktion von Textilien wieder anzuschieben. Es war unheimlich schwer und immer hat die Treuhand dagegen sich gesetzt. Ich habe es erlebt mit einem Vorsitzenden zum Beispiel in der Produktionsgenossenschaft. Der wurde abgesetzt, dann haben die Leute einen zweiten gewählt. Und als ich dann wieder hinkam, insbesondere in Verarbeitungsbetrieben, da war es ein Student, der von der Treuhand eingesetzt worden war, überhaupt keine Ahnung hatte. Das war's. Wirtschaft im Mittelpunkt, da stimme ich dir zu.
Ja, also ich wollte die Parteigänger von Russland da hinten einfach mal fragen, was die russische Zivilisation sein soll, was da der Inhalt sein soll, warum die sich jetzt irgendwie positiv abhebt von der westlichen oder der asiatischen oder welche auch immer da zur Auswahl steht. Und dann möchte ich schon immer ein bisschen kritisieren, die Tendenz vom Referat, die Behauptung, dass oder was unterschwellig kommuniziert wurde, dass Russland jetzt nur reagiert. Also sozusagen der Westen ist aggressiv da reingegangen, weil in dieser Mitlage von der Ukraine, es hat die Orangene Revolution gegeben 2004 und hin und her. Das heißt, es hat jetzt einen Umsturz gegeben am Maidan vor 2 Monaten, das war ein Putsch und so weiter, da waren vermutlich auch Geheimdienste irgendwie dran beteiligt, das kann alles sein. Aber, ja, das weiß ich nicht genau. Ich will nicht drüber spekulieren, das ist jetzt nicht der entscheidende Punkt, was ich sagen wollte. Es ist da jetzt eine pro-westliche Regierung, mit welchen Mitteln auch immer, an die Macht gekommen. Das ist noch lange kein Argument, um zu sagen, Russland ist jetzt in einer defensiven Haltung und muss sich verteidigen. Das stimmt überhaupt nicht. Warum? Woher denn? Also, das ist absolut nicht nachvollziehbar. Das heißt, die Frage, wem gehört die Ukraine, ist ziemlich banal. Die gehört den ukrainischen Oligarchen. Über die hast du überhaupt nichts gesagt. Du hast ständig so getan, als ob das alles nur Marionetten sind, die dann mit dieser Schaukelpolitik sich sofort ins östliche oder ins westliche Lager einreihen. Das stimmt so auch nicht. Also von dem her, du hast erstens mal zur Ukraine selber, zur sozioökonomischen Situation gar nichts gesagt, was schade war. Da hätten wir wirklich was über die Wirtschaft hören sollen. Das wäre interessanter gewesen als dieses übliche, ja, die müssen sich jetzt unter böse Imperialismus da und so weiter. Also das hat gefehlt. Und dann halt sozusagen, also auch diese Behauptung, es wird lediglich der pro-westliche oder der pro-östliche Nationalismus ohne materielles Argument den Leuten vorgelegt, stimmt so auch nicht. Also die pro-europäischen Kräfte sind vorrangig die bürgerlichen aus dem westlichen Teil. Und die orientieren sich dann halt schon an Polen. Und da gibt es halt das schöne Argument, vor 25 Jahren war das Pro-Kopf-Einkommen in der Ukraine und in Polen gleich hoch oder gleich niedrig. Und heute ist es in Polen 4-mal so hoch, wie es in der Ukraine ist. Also sozusagen, die würden halt das klassisch bürgerlich-westliche Argument bringen, mit der EU hätten wir bessere Entwicklungschancen als wie mit Russland. Und über solche Dinge hätte ich reden können.
Das wären zeitliche Entwicklungen in Polen, das sind die Beiträge, die Deutschland nach Russland
Also, um mal diese Beiträge zu versuchen, aufeinander zu beziehen und auf meinen Vortrag hinzubeziehen. Also für den letzten Beitrag bin ich nochmal besonders dankbar, weil er eigentlich vorführt, dass man auch von der anderen Seite her das, wie der Vorschlag war, man die Sache betrachten sollte, man gründlich missverstehen kann. Also erstens, ich kann es nur noch mal unterstreichen. Die Frage, wer verteidigt sich bloß und wer ist aggressiv, wenn er seine Machtinteressen und die Interessen seines kapitalistischen Standorts vertritt. Die erklärt überhaupt nichts, außer die eigene Parteilichkeit, dass man mehr oder der einen oder der anderen Seite das Recht zuschreibt, so zu agieren, wie sie agiert. Also erneuere ich nochmal das, was ich am Anfang versucht habe, deutlich zu machen. Die Auskunft hat nicht geheißen, Russland verteidigt sich bloß, sondern in was für einem System von Staatenkonkurrenz verteidigt es sich womit? Und kommt in der Analyse haargenau das Gleiche raus. Wenn man damit anfängt, was hat der Russe gemacht? Was hat der Westen gemacht? Wie beziehen sie sich aufeinander? Und sie beziehen sich mit lauter gegensätzlichen Ansprüchen in Sachen Weltmarkt und Weltmacht aufeinander. Deswegen ist es ziemlich daneben, in dem Vortrag zu entdecken, die Russen reagieren ja bloß. Was wäre denn, wenn die Russen bloß reagieren, dazu zu sagen, was sie tun? Haargenau dasselbe, wenn man die Aktion kennzeichnet. Deswegen kürzt sich das vollkommen raus und ist nur interessant für Leute, die sich parteilich in die Legitimationsfrage dieser Gewalt offensichtlich einander ausschließenden Interessen einmischen. So, jetzt möchte ich mal, weil das ja kritisiert worden ist, nichts dazu gesagt, wie ändert man denn jetzt eigentlich die Lage? Es stimmt nicht ganz, dass nichts dazu gesagt worden ist. Nur die Frage, was kann man eigentlich dagegen tun? Die kann man erst dann beantworten, wenn man die Gründe festgehalten hat und sich darüber einig ist, was eigentlich die Gründe dafür sind. Der Grund, ich sage es nochmal negativ, ist weder, dass der Westen noch, dass der Osten in irgendeiner Weise übertriebene Machtansprüche aneinander gestellt haben, sondern der Grund liegt darin, dass sie Staaten, Gemeinwesen sind, die ihren Erfolg notwendigerweise auf Kosten des anderen erzielen wollen und die deswegen so unverträglich miteinander sind, weil immer die Frage ist, wer gewinnt denn aus der Teilnahme an dem Weltmarkt? Und da hilft auch das Argument nicht sehr viel weiter, dass es mit so einem Pro-Kopf-Einkommen, Durchschnittseinkommen ist sowieso immer, wie gesagt, das überhaupt nichts Aussagekräftiges, weil dann müsste man halt gucken, für die einen hat sich die Lebenssituation durch die Einführung des Kapitalismus und die Anbindung an die EU in Polen geändert, für die anderen nicht. Für die Ukraine ist gleich in Aussicht gestellt worden, das möchte ich schon festhalten als Argument. die Einbindung an die EU heißt, es ist eine Verarmung der Bevölkerung angesagt, die sich gewaschen hat. Und sich daran zu erinnern, dass man Leute, die schon ziemlich arm sind, natürlich kann man denen versprechen, es wird alles besser. Aber offensichtlich ist das, was für das ukrainische Volk seitens des dortigen Staates getan wird, vom Standpunkt der Reformbedürfnisse der EU immer noch viel zu viel. Wenn gesagt wird, dieser Staatshaushalt ist, die alimentieren ja ihr Volk, Privatisierung ist angesagt, Haushaltssanierung ist angesagt, dann ist es eine klare Aussage und Ansage dahingehend, dass erstmal das ukrainische Volk noch ein Stück weiter dafür bluten muss, dass die Anbindung ans richtige, von hiesiger Seite her, ans richtige politische Lager stattfindet. So, jetzt darauf, was jetzt alles an verschiedenen Beiträgen gekommen ist, wie könnte man denn die Welt anders gestalten? Und das sind lauter Vorschläge gekommen, die sich eigentlich zumindest ideell in die Frage eingemischt haben. Was ist denn besser, wenn die Grenzen so oder so gezogen sind? Was ist denn besser, ob die Landkarte so bestehen bleibt, wie sie ist, oder ob sie verändert wird? Das sind Vorschläge gekommen, die auf der Ebene dessen sind, wie man das Völkerrecht neu gestalten könnte. Oder ob man dem Selbstbestimmungsrecht der Völker nicht mehr Raum einräumen sollte. Und da möchte ich schon noch mal unterstreichen, da liegt ein gewisser Irrtum vor. Es ist doch so klar, dass in einer Welt, wo Staaten über ihre Völker regieren, wo das Wohlergehen von Leuten davon abhängig ist, welche materiellen, ökonomischen, politischen Bedingungen ihnen von ihrer Herrschaft vorgeknallt werden. Die Berufung auf, wird man damit dem Volk gerecht oder nicht, ein bloßer Legitimationstitel ist, ob es die Richtigen oder die Falschen sind, die über einen regieren. Dass über einen regiert wird, dass man selber gar nicht Herr der eigenen Lage ist, sondern bloß davon abhängig ist, wie die eigene Herrschaft in der Konkurrenz der Nationen dasteht und ob sie bereit ist, dazu Frieden zu halten oder das kriegerisch revidieren zu wollen. Also schaut mal, worüber ihr euch jetzt gerade in die Haare kriegt. Das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe. Man zerlegt ein Land und ein Volk darüber, dass man es dazu auffordert, sich dem einen oder dem anderen Nationalismus und der einen oder anderen Führung anzuvertrauen und deren Fußtruppen zu machen. Ihr merkt es schon daran. Jeder behauptet vom anderen, dass die andere Partei, die er nicht leiden kann, den Volkswillen auf seiner Seite hat.
Sie wollen jetzt also sagen, so ein kleines Russland, vergleichsweise ökonomisch gesehen vor allem, kleines Russland wie Ukraine, kann unabhängig zwischen USA, EU und Europa und Russland unabhängig sein, oder was wollen Sie sagen? Verstehe ich nicht. Entweder mit uns oder gegen uns, was anderes geht es nicht. Das sieht man an den Morgen, das sieht man an anderen ehemaligen Sowjetrepubliken. Entweder mit uns oder gegen uns.
Ich wollte für gar nichts plädieren. Ich will doch nicht die dritte Position einnehmen, der Ukraine noch einen dritten Ratschlag zu geben, wo sie sich hinorientiert. Sondern dieser Streit, jeder von euch sagt jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, der Volkswille ist auf unserer Seite. Du darfst den Leuten auf dem Maidan nicht absprechen, dass es das Volk ist und ihnen nicht nachsagen, dass sie bloß gekaufte Spitzel oder sowas sind. Umgekehrt möchtest du behaupten, dass die Leute, die pro-westlich sind, eigentlich bloß eine Minderheit sind, die gar nichts zu sagen hat. Oder
sie sind eine Minderheit, ganz klar.
Aber was zählt's denn? Wofür zählt das Argument, dass sie eine Minderheit sind?
Dafür, dass bekräftigen, dass Ukrainer sich entschieden haben für Russland. Weil es eben der Punkt war, man darf, die Russland ist im Zusammengriff zwischen EU und oder Westen und Osten. Das ist nicht der Fall. Ukraine hat sich mehrheitlich entschieden, durch die Wahl Janukowitsch. Rein formal gesehen.
Ja, aber dann mach's doch mal inhaltlich. Also die ganze Geschichte, deswegen hat ja jeder Recht und zugleich Unrecht. Die ganze Geschichte der Ukraine der letzten 10 Jahre heißt, mal war es so, mal war es so, mal waren die einen an der Macht, mal waren die anderen an der Macht. Was ist damit passiert, dass die Leute, dass das dauernd gewechselt hat zwischen mehr westlich orientierten und mehr russisch orientierten Führern? Also dann hau ich jetzt doch mal nochmal da rein. Ja, ich will an unserem Dialog, will ich eigentlich alle auf was aufmerksam machen. Nämlich, das ist dem ja anzumerken. Du sagst, ja, du findest die Entwicklung, wie sie jetzt ist, dort findest du scheiße, findest du bedenklich. Nur, du vertrittst Argumente auf einer Ebene, die vorführen. Das geht auch gar nicht einfach über irgendwelche Herrscherklicken oder sonst irgendwas, sondern es geht nur dann, wenn das Volk so rum oder so rum die Rolle spielt, die ihm zugedacht ist, nämlich zu sagen, von wem möchte ich lieber regiert werden? Und das ist was anderes, als den Standpunkt einzunehmen. Das ist auch was anderes, als zu sagen, die Ukraine gehört den Ukrainern. Weil dann merkt ihr ja schon an eurem Streit, dann sprechen die sich auch noch wechselseitig ab, wer ist überhaupt ein wahrer Ukrainer? Und sagt und führt einen politischen Kampf auf der Ebene, dass man sagt, diejenigen, die für den Westen oder den Osten sind, sind die wahren Ukrainer. Die anderen, die für die andere Partei sind, denen spreche ich auch noch das ab, im Namen des Volkes zu sprechen oder im Namen des Volkes oder zum Volk überhaupt dazugehören. Und dann kommt so etwas raus, wie jetzt in der Ukraine festzustellen ist. Das Volk, die Bevölkerung der Ukraine, geht sich wechselseitig an der Gurgel. Lass mich mal ausreden. Das Volk der Ukraine geht sich an die Gurgel aus einem Grund, weil es sich gewinnen lässt für eine schädliche Alternative. Und die heißt, zu wem möchte ich gehören, zu wem möchte ich regiert werden. Das ist im Fall Jugoslawien aber sowas von klassisch vorexerziert worden, dass lauter verschiedene Völker, die vorher zusammen gelebt und gearbeitet haben, lassen wir mal dahingestellt wie, aber immerhin ohne Krieg, sich wechselseitig für die Verursacher ihres Schadens gehalten haben, dann waren plötzlich Leute, die vorher Jugos waren, Staatsbürger der Jugoslawischen Sozialistischen Republik, haben sich plötzlich behandelt als du Serbe, du Kroate, du Bosnier. Genau das wiederholt sich jetzt. Was ist die Ursache? Wollte ich gerade sagen. Sie haben sich erfolgreich aufhetzen lassen, instrumentalisieren lassen dafür, dass sie sich diese Frage stellen. Zu welchem Volk gehörst du dazu? Was ist ein gutes Volk? Was ist ein schlechtes Volk? Und da merkt man übrigens auch, dass die Gewaltträchtigkeit, die in Jugoslawien unterwegs war und die jetzt in der Ukraine und Russland wieder unterwegs ist, nicht nur daraus kommt, dass ein Nationalismus von oben passiert, sondern dass die Leute sich blöderweise auch noch dafür gewinnen lassen, sich für diesen Nationalismus von oben, was wird aus unserem Staat und aus unserem Kapitalismus und aus unserem nationalen Reichtum, sich so vereinnahmen zu lassen, als wäre es gleichzeitig dann auch ihr Reichtum und ihr Staat. Und deswegen merkt man jetzt an den ganzen Übergängen, wie sie in der Westukraine, Ostukraine, Maidan-Schlägereien, wer gegen wen, wer steht hinter wem, dass aus dem Nationalismus auch saumäßig schnell ein Rassismus wird. Nämlich wer das richtige Volk ist und wer das falsche Volk ist. Und dagegen geht die Rede. Ich will dir die Antwort geben. Ich will deine Erregung auf ein anderes Feld überführen. Ja, das sind sie. Ja, das.
Also,
ich muss jetzt doch... Also ich... Naja, und die Euros auch. Käuflich, ist käuflich so, sie werden halt nicht einfach gekauft, sondern offenbar ist dieser Gedanke in jeder Lebenslage ziemlich attraktiv und noch attraktiver, wenn es gerade darum geht, dass ein Konflikt zwischen zwei Herrschaften, die beide Anspruch auf das Volk erheben. Ich will es mal versuchen, noch die Kurve zu kratzen zu dem, wir müssen irgendwie mal die Debatte gerade etwas unterbrechen, nach der Seite hin, wer ist der Schlimmere und wer ist der Bessere? Ja, genau. Wo ist die Wahrheit? Und die Wahrheit wird nicht über die Frage beantwortet, wer ist der Schlimmere und wer ist der Bessere, sondern die wird dadurch beantwortet, dass man die Frage stellt, was unternehmen Sie aus welchen Gründen gegeneinander? Und dann lasse ich mal von mir aus diese Seite, wer hat wen wozu angestiftet in Sachen Westukraine, Ostukraine, Rathäuser besetzen und so weiter. Und was es da alles jetzt an bürgerkriegsähnlichen Situationen unterwegs ist, weg und führe es nochmal auf was anderes hin. Die Besonderheit im Fall Ukraine und auch schon im Fall Jugoslawien war ja nicht nur das Innere, sondern das war das, dass dieser ganze nationalistische Fehler, dieser ganze nationalistische Irrsinn von mir aus, hier auf einer ganz anderen Ebene stattfindet und für etwas ganz anderes instrumentalisiert wird. Und das ist die Frage der weltpolitischen Auseinandersetzung, wo die Ukraine tatsächlich Land und Leute bloßes Objekt sind. Woran merkt man das jetzt, um zumindest mal wenigstens noch einen Ausblick zu geben auf das, was da jetzt momentan unterwegs ist? Nehmen wir das. Es gibt dieses Genfer Abkommen, oder es ist ja kein Abkommen, eine Genfer Absprache zwischen den USA und Russland, wo sie sich keine drei Tage später hinterher vorwerfen, dass der eine sich an das Abkommen nicht hält und der andere das an das Abkommen nicht hält. Wo von westlicher Seite, um mal mit der wieder anzufangen, der Vorwurf ist, Russland hat irgendwie die Aufstände in der Ukraine geschürt. Die prorussischen Nationalisten sind sowieso bloß die Handlanger Moskaus und, und. So, das sind die Vorwürfe. Lassen wir einfach die Frage, ob sie angestiftet oder aus eigenen Stücken so reagieren, mal außen vor. Und fragen, was ist denn an der Reaktion Russlands bemerkbar? Und da merkt man etwas, das ist nur gar nicht beruhigend, sondern das ist die Kennzeichnung einer anderen Ebene. Da merkt man etwas. Das heißt, einerseits ist ganz klar, dass durch die Lage, wie sie über die Zerlegung der Ukraine selber und auch die Spaltung des ukrainischen Volks, wurscht, wer jetzt die Mehrheit und die Minderheit ist, die Spaltung gibt es. Jede Frage, wer möchte sich eigentlich von wem beschützen lassen, gleich eine Frage ist, ruft nach der NATO oder ruft nach dem Osten. Die Antwort von Lavrov ist doppeldeutig ausgefallen und beide Momente enthalten ein Stück Auskunft über das, wie momentan die Lage ist. Der Lavrov hat erstens gesagt, Russland ist in einer schwierigen Situation. Russland möchte nicht in die Ukraine einmarschieren. Das ist nicht sein Plan. Die Sache mit der roten Linie ist zunächst mal mit der Krim erledigt. Das ist genug Herausforderung an den Westen. Russland möchte nicht einmarschieren aus eigenen Stücken und auch weil es weiß, dass das eine Provokation des Westens ist, weil es ja unmittelbar ein Angriff auf die Souveränität der Übergangsregierung dort ist. Nach der anderen Seite, und das wird ihm natürlich gleich wieder als die totale Kriegstreiberei ausgelegt, heißt es, für den Fall, dass die ukrainische Übergangsregierung Gewalt gegen die prorussischen Milizen ausübt, könnte Russland sich genötigt sein, dort zu intervenieren. So, da merkt man, in beiden Fällen, egal wie die Sache ausgeht, niemand weiß es. Ich weiß es nicht. Wir hier wissen es alle nicht, weil es eine Entscheidung ist zwischen einer Kalkulation, wie die Mächte, die da gegeneinander stehen, eigentlich nur getrennt noch durch bereits längst destabilisierte Ukraine, überlegen, ob sie am Fall Ukraine jetzt die Sache noch eine Eskalationsstufe weiter treiben. Und das hat gar nichts damit zu tun, um nochmal jetzt darauf, ist das jetzt Aktion oder Reaktion? Ist es aggressiv oder defensiv? Sie haben die Lage geschaffen.
Nicht Sie, aber USA und die EU haben die Lage geschaffen. Haben Sie gehört, was Brzezinski vor einer Woche gesagt hat? Er will Russland in Ukraine, deren Vietnam veranstalten.
Das hilft. Also ich.
Krim ist russisch. Krim ist und war russisch und bleibt es auch.
Also schaut mal, ihr führt hier jetzt wirklich einen Stellvertreterkrieg auf.
Nein, ich kritisiere einfach meiner Ansicht nach. Erzähl uns doch mal, was die Russische
Zivilisation meint. Schau mal, genau, du hast gerade noch gefehlt jetzt. So, jetzt kommt nämlich der Dritte und sagt, jetzt drehen wir es mal um und sagen, ich finde es eigentlich unerträglich, dass der Westen als Aggressor dargestellt wird. So, euch lasse ich dann nachher hintereinander aufeinander los. Ja, du findest es unerträglich, dass ich behauptet habe, dass Russland bloß reagiert. Das hätte er total gerne gehört. So, umgekehrt wird es auch nicht besser. Also jetzt muss ich euch wirklich mal nehmen als, ihr seid leider Beispiele dafür, und da kann ich noch tausendmal, warum soll ich immer irgendwelche Demutsformeln jetzt eigentlich benutzen? Es geht darum, bestimmen wir die Interessen. Und ja, von mir aus unterschreibe ich dir auch noch, ja, wer ist das Subjekt dieser Eskalation? Von Seiten des Westens ist die Ukraine genommen als ein Fall, antirussische Politik ein Stück weit erfolgreicher voranzutreiben. So, halten wir das mal fest. Damit bist du total zufrieden. So, dann kommt die Antwort. Darauf gibt es eine Antwort Russlands. Und von mir aus gestehe ich dir noch zu, aber das ist das Äußerste. Das heißt, der Putin ist ein lernfähiger Imperialist. Also wenn man seine ehemaligen Territorien. Ne, jetzt habe ich dummerweise eine Pause gemacht. Also weißt du, sagen wir mal so, es geht doch überhaupt nicht um den Titel Imperialist, ja oder nein. Von mir aus kürzen wir ihn auch wieder raus. Nur, dann bleibt immer noch stehen, was machen Sie denn? Und du möchtest einfach unbedingt aus der öffentlichen Defensive heraus, natürlich, so jemand wie du, hat es in Deutschland überhaupt nicht leicht. Ja, gut, aber dann sage ich vielleicht noch was dazu, wo kommst du denn dann hin? So, und da muss man sagen, es hilft überhaupt nichts, dagegen zu sagen, und alles, was der Putin veranstaltet, ist doch eigentlich bloß Reaktion, irgendwie unschuldig. Und vor allen Dingen kommst du ja dann auch auf das Argument und eigentlich doch sein gutes Recht, weil die Krim ja immer schon russisch ist. Und da bist du genau in die Falle reingelaufen, die diese Sache mit dem Recht und der Berechtigung von Gewalt und dass da Gewalt aufgeboten und sei es nur zur Verteidigung, alles geschenkt, Ehrentitel, Imperialismus, schlecht, Verteidigung gut und so weiter. Kürzt es doch einfach mal, kürzt es alle raus.
Letzte Woche bekannt geworden, USA hat seit Herbst letzten Jahres in der Krim Schulen reparieren wollen für 500 Millionen Dollar. Jetzt, wo die Krim russisch ist, ist es gecancelt. Auf Government, US-Government-Seiten kann man das alles nachblättern.
Ja, so sind sie.
US-Navy wollte Schulen auf der Krim reparieren.
Ja, so sind sie. Und dann. Schau mal, immer noch, es geht darum, damit. Es ist eine Diskussion, das ist ja, ich will ja auch gar nicht, ich will dir ja auch gar nicht das Wort entziehen, du hast ja jetzt auch, ich will nur versuchen, kriegen wir es nicht hin, aus dieser Debatte rauszutreten. So, jetzt sagst du, folgende Schandtat hat der US-Imperialismus vorgehabt, folgende Schandtaten hat der EU-Imperialismus in Sachen Ukraine unternommen. Nein, jetzt lass mich mal. Nein, du sollst dir mal überlegen, ob du nicht einen anderen Schluss, ob du deinen Ärger nicht auf ein anderes Feld. So, jetzt nimm mal hier, weil du, ich sag dir auch, wenn du rausgehst oder wenn du wieder zurückgehst, du läufst in die Falle außerhalb dieses Raums noch ganz anders. Da kriegst du nämlich ganz andere Antworten. Da heißt du nämlich, du bist ein Putin-Versteher, also sowas wie ein Vaterlandsverräter. Was? Gut, das kannst. Jetzt ist es wieder die Schwierigkeit, dass du ein anderes Vaterland hast. Du Putin-Versteher, Leute, die sagen, aber der Putin hat doch auch seine guten Gründe oder der hat auch sein Recht dazu. Also ja.
Ich versuche es nochmal auf einer anderen Ebene. Also theoretisch einfach schlecht ist dein moralisches Bedürfnis, den Russen Recht zu geben, im Sinne von, sie sind defensiv unterwegs, die Geschichte ist auf ihrer Seite und so weiter. Und das zu verwechseln mit dem, was Russland macht. Ich sage es mal vom Standpunkt von Putin aus. Der Putin hat in seiner Rede, die er gemacht hat, beides beherrscht. Erstens die Ansprache an die Krimbevölkerung, an die russische Bevölkerung. Das war dann ungefähr so, wie wir es aus Westdeutschland von der Wiedervereinigung kennen, nämlich das eigene Interesse als Recht, als angestammt und Geschichte und vom Volk gewünscht. Das war seine eine Abteilung der Begründung. Die andere Abteilung der Begründung, da hat er sich übrigens nicht besonders im Unterschied zu westlichen Erläuterungen der Übersetzung von Interesse und Recht nicht besonders moralisierend aufgeführt, sondern hat sehr klar seinen Grund gesagt. Und der wir analysieren den Grund hier. Von dem, wie er sagt, er macht eine Bilanz über 20 Jahre. Und von dieser Bilanz kommt er zu dem Schluss. Da würde er übrigens den moralisierenden Quatsch von defensiv und in die Enge gedrängt und muss jetzt reagieren, gar nicht wollen. Weil er eben auf weltpolitischer Ebene sagen will und das auch einfordert mit dieser Aktion, ich will als dieses Respekt. Daraus ist ein Schluss zu ziehen, dass eine Parteilichkeit insofern Unsinn ist, weil von diesen Herrschaften Respekt haben zu wollen, diesen auch von dir kritisierten imperialistischen Brzezinskis und so weiter, Respekt einfordern zu wollen, verlangt genau das, was er macht. Nämlich seine Machtmittel zu restaurieren und einzusetzen, um den Westen eine andere Berechnung im Umgang mit ihm aufzunötigen. Da merkst du, wie schlecht die Moralisierung von wer hat Recht hat, in Analyse der Interessen ist.
Ja. Ey, komm, lass. Nein, der soll nicht abhauen, sondern nicht. Nein, der soll nicht abhauen. Ey. Altes geht jetzt nicht. Das ist jetzt gehört und. Also wir kriegen das heute, glaube ich, nicht mehr Okay, und jetzt haben wir dir dreimal gesagt, dass es darum nicht geht. Das musst du zur Kenntnis nehmen. Jetzt mache ich nochmal, worum es hier geht. Darum zu sagen, wie er es eben ausgedrückt hat, dass es überhaupt nichts hilft, zu verteidigen, in diesem Fall haben Sie recht. Weil was machen Sie denn eigentlich? Und dann kürzt sich die Frage rauf, darauf möchte ich, soll die ganze Diskussion, der ganze Vortrag gezielt haben. Jetzt mache ich noch mal ein Angebot zum Schluss. Jetzt haben wir nämlich eine Partei ist ganz unterbelichtet vorgekommen. Und das ist die zweite Partei im Westen, das ist die EU und Deutschland. Also ist ja zur Abteilung friedliche Eroberung einiges gesagt worden, was jetzt der Stand ist. Und das gefällt ja dann wahrscheinlich auch wieder besser. Das, was soll man denn jetzt eigentlich davon halten? Jetzt ist bei Imperialismus und so weiter, was ja auch von euch geteilt war, immer sowas vorkommen. Ja, Imperialismus, der Armee. So, klar, die haben das Heft des Handelns in die Hand genommen jetzt. Die sind diejenigen, die das zu einem endgültigen Weltkonflikt zwischen Ost gegen den Osten erklären. Was spielt denn jetzt eigentlich Deutschland für eine Rolle? Gerade Deutschland. Und da muss man auch erstmal wieder sagen, die Wahrnehmung ist ungefähr die, jetzt ist Deutschland abgemeldet. Jetzt muss Deutschland einen Preis dafür zahlen, nämlich, dass es von den Sanktionen, von den ökonomischen Sanktionen gegen den Osten, die ja teilweise schon beschlossen sind, am härtesten betroffen ist. Das ist ungefähr so die Redeweise. Das ist auch der Grund dafür, warum diejenigen Leute, es war ein Fehler, das an der Ukraine so weit zu treiben, durchaus eine respektable Partei innerhalb der deutschen politischen Landschaft sind. Es gibt Putin-Versteher. Da könnte man schon mal von der Namensliste her drauf kommen, dass das mit Anti-Imperialismus todsicher nichts zu tun hat. Das ist Schmidt, das ist Schröder, das ist Scholl-Latour, das ist Eva Herrmann und das ist die NPD. Alle gleichgewichtig, jeder ein einzelner Grund dafür, von dieser Kritik nichts zu halten. Jetzt lese ich heute im Neuen Spiegel ein Interview mit dem Steinmeier. Der Steinmeier wird ungefähr so dargestellt oder so gibt er sich auch und der Spiegel gibt ihm die entsprechenden Fragen, die heißen, ach du Scheiße, die Stimme der Vernunft hat im Moment keine Chance. Man müsste eigentlich alles dafür tun, diesen Konflikt zu deeskalieren. Man darf nichts dafür tun, Öl ins Feuer zu gießen. Das ist nach der einen Seite hin ganz klar, das ist die Erneuerung der Warnung an Russland. Haltet euch bloß raus und am besten entwaffnet und domestiziert die prorussischen Milizen in der Ostukraine. Nach der Seite hin ist es schon mal wieder ganz klar, der Steinmeier, und der für die deutsche Regierung spricht, der ist nicht ein Betroffener. Der redet fast so daher, als wäre er irgendwie ein Bürger in Europa, der jetzt fürchterlich überrascht davon ist, dass wieder Kriegsgefahr herrscht. Das unterschlägt. Das ist die Einseitigkeit der pro-westlichen Rechtswahrnehmung. Vollkommen, dass Deutschland, dass die EU nicht nur eine maßgebliche Rolle gespielt hat, dahin den Konflikt überhaupt bis zu diesem Punkt zu treiben, sondern es unterschlägt auch, dass die gleiche Regierung auch nach der Eskalation durch Russland, nach der Antwort, die Russland gegeben hat, nicht einfach gesagt hat, okay, wir respektieren jetzt, dass es russische Ansprüche gibt, wir respektieren jetzt, dass wir womöglich ein bisschen zu weit gegangen sind, sondern die Antwort hat geheißen, das Referendum auf der Krim war illegitim. Es ist ein Bruch des Völkerrechts, was da passiert ist. Und es droht ein weiterer, wenn Russland sich in der Ostukraine einmischt. Also ist es sehr merkwürdig, mal nach der einen Seite hin, das als diplomatisches Statement zu nehmen. Das heißt, während die US-Imperialisten auf ihre berühmte Cowboy-Art mal wieder alles eskalieren, käme Deutschland so etwas wie die Stimme der Vernunft zu und Deutschland müsse eine Rolle des Vermittlers zwischen Ost und West einnehmen. So ungefähr ist die Stimmung gerade in der Republik. Da will ich sagen, nach der Seite wiederum, wer hat da eigentlich welche Interessen und wer macht welche Außenpolitik und wer setzt welche Instrumente ein? Ist einerseits Deutschland, die EU, also muss man eigentlich immer umdrehen, die EU und speziell die Führungsmacht Deutschland mit ihren Special Relationships zu Russland. Ein Teil dessen, dass die Antwort Russlands ihrerseits auf einer weiteren eskalierenden Stufe beantwortet wird, nämlich man lässt es nicht gelten, dass Russland Interessen und Russland Rechte in dieser Region hat. Das ist die Erneuerung des Anspruchs, Russland hat eigentlich in seiner eigenen Region nichts zu melden. So, das ist vielleicht jedem ziemlich klar, wenn der Obama sagt, Russland ist eine Regionalmacht. Da merkt jeder, das ist die Bestreitung des russischen Anspruchs. Jeder weiß, Russland ist keine Regionalmacht, sondern Russland ist eine Ex-Supermacht, die immerhin auch noch über Atomwaffen und über eine Armee und über was weiß ich alles verfügt. Ja, so, jetzt mal nur das festzuhalten. Wenn der Obama sagt, Russland kommt, das war nach diesem G8-Ausschluss, Russland ist sowieso nur eine Regionalmacht, dann kann man das ernst nehmen als imperialistische Willenserklärung, Russland nie mehr als den Status einer Regionalmacht einzuräumen, wenn es überhaupt hochkommt. So, jetzt die Deutschen, gegen die wollte ich ja gerade noch was sagen. Nach der Seite hin ist Stichwort Einigkeit des Westens war nie so groß wie jetzt. Ist Deutschland in überhaupt keiner Vermittlerrolle zwischen dem Westen und Russland und hat es auch nicht vor zu werden, sondern Deutschland ist Teil der westlichen Partei, die Russland endgültig den Anspruch als Macht, was auch immer das Attribut davor sein mag, bestreitet. Zweitens, dass Deutschland sich diplomatisch moderater verhält, was es ja tut, hat seinen Grund darin, was ich vorhin nur angedeutet habe und was vielleicht dann auch ein Thema dieses Arbeitskreises sein wird, den ich am Anfang angekündigt habe, am nächsten Mittwoch, also 7.5. Das kommt daher, Deutschland ist gerade, weil es Teil der Aufmischung der Ukraine ist, weil es Teil der Einkreisung Russlands als Weltmacht ist und weiterhin bleiben will. Dafür stehen immerhin die Sprüche, die sogenannte Annexion der Krim ist völkerrechtswidrig und, ist nicht nur illegitim, sondern sogar illegal. Das ist ein Angriff auf die Wahrnehmung russischer Souveränität. Und zugleich hat Deutschland wegen dieser Position als unverrückbarer Teil des westlichen Imperialismus das Problem, ob Deutschland, also man muss jetzt auch gleich wieder für dich dazu sagen, jammern auf hohem imperialistischen Niveau, hat Deutschland das Problem, dass die selbstverständliche Konstruktion, die es mal gegeben hat, Deutschland kann diese Konfrontation gegen Russland überhaupt nur als Teil des westlichen NATO-Bündnisses, dessen Hauptsubjekt es nicht ist, bestehen. Das ist der Grund dafür, warum es tatsächlich eine innenpolitische Debatte darum gibt, ob Deutschland mit der Beteiligung an dieser Einheitsfront gegen Russland nicht die ganzen schönen imperialistischen Erfolge verspielt und aufs Spiel setzt, die es tatsächlich bisher im Zuge als wiedervereinigtes Deutschland nach dem Ost-West-Gegensatz in der neuen Weltordnung errungen hat. Das ist die Grundlage dafür. Und da ist es mir auch wieder scheißegal bei dieser Rede. Ob man jetzt sagt, ob man das jetzt so versteht, ist jetzt Deutschland weniger imperialistisch als die USA oder sonst irgendwas. Nein, es geht vom Zweck her, ist es alles haargenau dasselbe. Darum geht es. Das ist der Grund dafür, warum eine EU mit einem halbwegs mächtigen Russland vor seiner Tür nicht leben kann und nicht leben will. Deswegen ist es selbstbewusster Teil dieser Front und will es auch weiter bleiben. Dagegen spricht auch nicht die Debatte. Die Debatte geht eigentlich nicht um das Ziel in Deutschland, sondern die Debatte geht um den Preis, den Deutschland dafür zahlen muss und will, wenn es darum geht, Teil dieser neuen eskalierten Front gegen Russland zu sein. Und das ist der Witz an diesen ganzen Sanktionen, dass man tatsächlich wieder darauf setzt, die Sanktionen, die USA möglichst scharf haben wollen. Warum möchten sie sie denn möglichst scharf haben? Weil man mit dem Abschneiden ökonomischer Geschäfte die Mittel und die Grundlage der politischen und weltpolitischen Macht Russlands bestreitet, untergräbt und zerstört. Das ist das Ziel. Auch wenn die Sanktionen noch lange nicht ausgeschöpft und an ihrem Ende sind. Das Ziel ist jetzt schon klar. Es ist genauso klar, dass von Seiten des Westens, wieder erstmal als Einheitssubjekt, darauf gesetzt wird, dass Russland diese Konfrontation auf der Ebene der bloßen militärischen Stärke schon deswegen nicht aushält, weil es die Ächtung als Geschäftspartner und als Finanzplatz nicht aushält. Also man kann, das ist jetzt nochmal ein Beitrag zu dem, was in der Tat etwas kurz gekommen ist, die Rolle der Wirtschaft dabei. Man kann dem unverhohlenen Jubel, dass die Moskauer Börse eingekracht ist nach der Verschärfung dieses Konflikts, man kann dem Jubel darüber, dass Russland, was weiß ich, 100 Milliarden Kapital abgehauen, Kapitalflucht gegeben hat und, kann man entnehmen, dass der Westen darauf setzt, dass Russland auf Dauer diese Ächtung als Geschäftspartner, als G8-Mitglied und Ächtung in jeder Hinsicht, auch in völkerrechtlicher Hinsicht, von den materiellen, staatsmateriellen Konsequenzen her nicht aushält. Und umgekehrt zeugt es auch von dem jetzigen Stand des Imperialismus, dass der Westen darauf setzt, dass er es besser aushält. Weil es wird ja ganz deutlich gesagt, gerade in der deutschen Debatte, die Deutschen können am meisten dafür tun, Russland ökonomisch auszubluten, weil sie die meisten ökonomischen Beziehungen mit Russland haben. Nicht nur handelsmäßig, sondern alle DAX-Konzerne Deutschlands sind mit ihren Niederlassungen in der Ukraine genauso wie in Russland vertreten. Und Gazprom ist der Sponsor von Schalke 04. So, selbst bis in diese, selbst in, bis in diese Ebene hinein merkt man, alle Beziehungen der sogenannten Zivilgesellschaften untereinander, alle ökonomischen Beziehungen sind jetzt unter dieser Weltordnungsfrage hin politisiert. Und politisiert heißt, Deutschland ist damit konfrontiert, dass es am meisten zu zahlen hat dafür, dass die Einheitsfront des Westens für die Isolierung, für die weltpolitische Ächtung Russlands steht. Dafür ist Deutschland ein Frontstaat. Und diese Rolle üben sie einerseits selbstbewusst aus. Die Antwort heißt ganz klar, ja, wir sind bereit, den Preis dieser Sanktionen für unser Bruttosozialprodukt, für unsere Wachstumsprognosen und so weiter zu zahlen. Und die Befürchtung dieser ganzen Putin-Versteher und dieser vorhin zitierten Kritiker, es war ein Fehler, die jetzt so weit zu provozieren, zielen eigentlich auf noch mehr, nämlich, dass das wiedervereinigte Deutschland den Gewinn an Macht und Reichtum, den es damit gewonnen hat, und der ganzen Osterweiterung, die sich auf den Konten Deutschlands am meisten niedergeschlagen haben, auch am meisten zu verlieren hat als Führungsmacht in Europa. Und das ist das ganze im Grunde konstruktive Bedenkenträgertum, das in Deutschland momentan ganz schön auf dem Vormarsch ist, weil sie die Frage stellen, ob es nicht destruktiv für die deutschen imperialistischen Erfolge ist, sich den Ami so anzuordnen, bloß weil man auf seinen militärischen Schutz angewiesen ist. Bloß ist natürlich eine gewisse Ironie, aber das ist der Kern eigentlich davon, warum es diese Bedenken gibt. Und nicht nur als Ausblick auf das, was sowieso alles noch zu diskutieren ist. Wir können das eh nicht alles an einem Abend unterbringen. Also überlegt mal in diesem Arbeitskreis in diese Richtung weiter. Vielleicht kriegt man ja da auch noch einiges mehr raus. Warum ich das, vielleicht auch eine ganz gute Abschlussbemerkung, weil irgendwann müssen wir dann zumindest mal in die Diskussion im kleineren Kreis übergehen. Vielleicht mit Bier. Warum ich das sage, man merkt daran, von welcher Seite auch immer, ob von östlicher Seite, ob von linker Seite und auch von ganz rechter Seite, dass der Anti, dass die Kritik, die in Deutschland im momentan in Europa und in Deutschland, man muss eigentlich sagen Europa insgesamt, schwer unterwegs ist an der Eskalationspolitik der USA, auch da wieder das Bedenkliche hat, dass sie den Imperialismus eigentlich bloß bei den Amis entdeckt und die eigene Nation zum Opfer des amerikanischen Imperialismus erklärt. Weswegen der Anti-Amerikanismus, man kann gleich vielleicht dazu sagen, der deutsch-nationale oder der europäisch-EU-nationale Anti-Amerikanismus absolut Konjunktur hat. Und auch der hat mit Anti-Imperialismus überhaupt nichts zu tun. So, das war mein Schlusswort. Und wer noch Interesse hat, dann diskutieren wir unten in der Kneipe weiter.